Sehr geehrte ZuhörerInnen, der nachfolgende Podcast ist für Spoilerempfindliche nicht geeignet. Solltet ihr also Panikattacken beim bloßen Gedanken daran bekommen, über, hier bitte Thema einfügen, gespoilert zu werden, raten wir euch dringend, hier bitte Thema einfügen, zuerst zu konsumieren und erst danach diese Folge zu hören. Die können sich aber auch nicht bremsen, ey.
Eine endlose Weite, in der Ferne Donnergrollen. Und seht, es war der Wurm! Hallo!
Dum, 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 dum.
Wir reden heute über Dune in Folge 7 von Hype und Hate. Bei mir ist wieder der Hai.
Hallo!
Ja, um gleich mal die Erwartungen zu dämpfen, wenn wir sagen, wir reden über Dune, wir reden nicht über Dune Prophecy, weil wir die nicht gesehen haben. Weil keiner von uns ein Sky-Abo hat. Oder ein Wow-Abo, wie es bei uns in Deutschland heißt.
Ich glaube, die Serie soll auch gar nicht so gut gewesen sein. Also die Bewertungen
die
waren
hat so mittelmäßige Kritik.
Genau.
Mich hätte sie storymäßig schon interessiert.
Okay.
Aber auch nur, weil ich generell, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, dazu kommen wir dann später noch, bis zu einem gewissen Punkt interessiert mich die ganze Dune-Lore schon. Ab einem bestimmten Punkt bin ich einfach raus. Aber wie gesagt, solange die nicht irgendwie anders bei uns verfügbar ist, ist mir Sky einfach zu teuer und Wow will ich auch nicht. Ich habe schon genug andere Streaming-Dienste. Ich weiß nicht, du meintest, du hast auch den David Lynch-Dune, hast du auch gesehen? Da wirst du dann.
Den David Lynch-Film habe ich das letzte Mal gesehen, vor 3 Jahren oder sowas. Mhm. Ist schon eine Weile her. Und die Dings-Serie habe ich als Kind gesehen hier. Die dreiteilige oder vierteilige Dune.
Ach, der Fernsehfilm.
Die Fernsehfilmreihe hier. Die habe ich auch angeschaut hier, aber das ist auch schon ewig her.
Wollen wir grundsätzlich mal, keine Ahnung, per se über Dune anfangen? Dune ist eine Buchreihe ist, glaube ich, ein zu schwaches Wort dafür. Es ist ja ein Zyklus, ein Manifest, keine Ahnung. Es sind ja wirklich ein Haufen, also ursprünglich von Frank Herbert erdacht, der die bis zu seinem Tod geschrieben hat. Und der hat insgesamt 6 Bücher geschrieben.
Genau, 6 Bücher sind
geschrieben. Und war gerade dabei, einen 7. zu schreiben und ist leider, während er den geschrieben hat, ist er verstorben. Dadurch gingen die Rechte an seinen Sohn Brian Herbert über. Der hat aber erstmal nichts damit gemacht und der wurde irgendwann kontaktiert von dem Schriftsteller Kevin J. Anderson, der Ideen hatte. Und der ist dann mit Brian Herbert ein bisschen in Kontakt getreten und die beiden führen seitdem diesen ganzen Dune-Zyklus fort mit Manuskripten von Frank Herbert und so weiter. Und ich denke, die machen das dann auch in seinem Sinne. Ich bin, was die Bücher angeht, jetzt nicht komplett up-to-date. Ich habe die alten bis zu einem gewissen Punkt gelesen, weil die damals bei uns in der auf dem Gymnasium in der Schulbücherei gab es die alle. Und die habe ich dann der Reihe nach gelesen. Das Problem war, das waren halt immer echt riesengroße Schinken. Und irgendwann bin ich einfach nicht mehr hinterhergekommen und dann bin ich auch von der Schule, bin ich auch nicht mehr auf dem Gymnasium gewesen und habe dann auch über die Jahre jetzt nicht nochmal die ganzen Bücher nachgeholt.
Ich glaube, ich habe bloß den ersten Band, Wüstenplanet, habe ich gelesen und dann nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja. Also die Bücher sind ja ein bisschen unterteilt in so Zyklen. Es gibt zum Beispiel also Dune, der Wüstenplanet, der erste Roman. Das ist ja auch der verfilmt wurde von David Lynch. Und das ist jetzt deswegen ist er auch der Grund, warum wir, also der Hauptgrund ist, dass wir über die beiden neuen Filme reden wollen. Das ist unser Main-Fokus heute, weil wir die beide echt genial finden. Und diese beiden Filme sind quasi der erste Roman, den haben die halt für Filme 2 geteilt, was meiner Meinung nach dem Umfang des Werks aber auch gerecht wird. Den Hobbit in 3 Filme aufzuteilen, wurde dem jetzt nicht gerecht.
Das ist lächerlich.
Aber bei Dune kann man das schon machen. Dann gibt es ja danach Dune Messiah, war der 2. Roman. Das ist jetzt der nächste Teil, der von Denis Villeneuve verfilmt wird.
Teil 3.
Genau, planmäßig 2026 kommt.
Ende Dezember
irgendwann. Ob das so sein wird, wissen wir nicht. Aber das wird, Denis Villeneuve hat aber auch schon gesagt, das ist dann tatsächlich, also für ihn wäre das dann auch sein Abschied von Dune. Das ist das Letzte, was er machen will. Und sagte, dann können andere weitermachen. Aber für ihn, hat er gemeint, ist er erstmal raus. Und das haben diverse Schauspieler auch schon gesagt. So, ja, wenn Denis Villeneuve raus ist, dann machen wir auch nicht weiter. Also schon im Vorfeld schon. Ja, es ist, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht war. Ich habe irgendwo mal auch gehört, dass Denis Villeneuve auch überlegt hatte, den dritten nicht zu machen. Also Dune Prophecy soll der heißen. Oder Dune Prophecy. Ich weiß nicht, wo ich jetzt bei Prophecy aufgeschnappt habe. Egal. Da haben damals schon gesagt, unter anderem Timothy Chalamet hat gesagt, so ja, wenn kommt dann drauf an, wer der Regisseur wird, weil er weiß dann nicht, ob er dabei sein will. Und dann hat Warner sehr schnell ich glaube, alle Hebel, die sie zur Verfügung haben, benutzt.
Geld.
Ja, Geld. Um Denis Villeneuve dazu zu überreden. Nee, ich glaube, also bei Denis Villeneuve glaube ich auch, dass da ein großes Maß an kreativer Freiheit mit in den Topf geworfen
wurde.
Aber
das hat der auch im ersten und zweiten Teil schon gehabt.
Ja, ja, schon. Aber es kann ja durchaus sein, weil die Filme sind halt sehr teuer. Ja. Es kann auch durchaus sein, dass Warner gesagt hat, mach den dritten mal ein bisschen niedriger. Und er gesagt hat, ja.
Dann mach ich es halt gar nicht.
Und dann haben sie gedacht, dann nimm diesen Sack voll Geld, bitte. Und du hast vollkommene Freiheit. Also ich kann ja tatsächlich sagen, ich war ja schon Denis Villeneuve-Fan, bevor es cool war. Ja. Wie man so schön sagt, ich mag den schon von Anfang an. Ich finde, dass seine Filme schon von Anfang an sich einfach abgehoben haben von anderen Filmen. Ich mochte die wirklich, wirklich gern. Der hatte einen sehr, sehr schwierigen mit Enemy, den ich mehrmals geguckt habe und dann immer noch nicht verstanden habe, mir dann im Internet eine mehrseitige Zusammenfassung über Enemy durchgelesen habe. Worum es eigentlich gehen soll, dann habe ich ihn verstanden, dann habe ich ihn nochmal geguckt und dann fand ich ihn brillant. Und der hat Prisoners gemacht mit Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Sicario hat er gemacht.
Sicario Arrival. War mein erster, den ich von ihm gesehen habe.
Drum sei er, also ich habe Prisoners schon im Kino gesehen und da ist er mir schon positiv im Gedächtnis geblieben. Und alles, was er seitdem gemacht hat, ist ja einfach nur absolut großartig. Arrival hat er gemacht, er hat Blade Runner 2049 gemacht, jetzt hat er die zwei Dune-Filme gemacht, also Denis Villeneuve steht bei mir extrem hoch im Kurs. Und der Ruf kommt halt nicht von ungefähr. Der hat halt von Anfang
Sein
an schon
Stil ist
sehr,
einfach sehr gut.
Ja, der hat einen sehr guten Stil. Der hat ein sehr hohes Maß an Kreativität. Der hat kreative Ideen. Der weiß, wie er sie umsetzen will. Und ich glaube, dass er sich mittlerweile eben auch dadurch ein großes Maß an kreativer Freiheit erarbeitet hat. Bei ihm kann man nicht sagen, er kauft. Er hat die sich wirklich erarbeitet. Weil seine ersten Filme waren ja wirklich noch relativ klein budgetiert. Und es wurde dann immer mehr. Und ich glaube, dass das bei ihm auch mit zur Entscheidung beigetragen hat für den dritten Teil. Und wenn wir noch kurz zu den Büchern. Und dann gibt es noch Children of Dune. Das wäre das dritte Buch. Die drei bilden wohl eine Trilogie. Das ist der erste Zyklus. Die habe ich auch alle drei gelesen. Und der nächste, der spielt 3500 Jahre in der Zukunft dann, wenn wir davon weitergehen, also in der Zukunft von Dune weiter, der steht für sich selber und dann sollte eine zweite Trilogie kommen und davon hat er noch zwei Bände geschafft und den dritten eben nicht mehr. Den hat dann Kevin J. Anderson zusammen mit Brian Herbert beendet. Oder ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viel Frank Herbert da schon selbst geschrieben hatte oder ob es nur Storyboard-Entwürfe waren oder was auch immer. Auf jeden Fall wurde der von den beiden dann beendet. Genau, und seitdem gab es Prequel-Romane, Sequel-Romane, alles. Und das ist aber auch, da kann ich absolut nichts zu sagen. Ich kann zu den alten Büchern ein bisschen was sagen. Ansonsten bin ich, was die aktuellen Bücher rausgeht, das ist einfach viel zu viel. Das kannst du nicht alles lesen. Oder kannst du schon, aber dann liest du halt nichts anderes mehr.
Ja, es ist einiges, aber es ist nicht so.
Ja, aber das sind auch jedes Mal fette Schinken.
Das stimmt schon, aber trotzdem, das geht schon, wenn genau. Man sich dahinter klemmt.
Also es geht grundsätzlich in den ersten, vor allem in den ersten Büchern, geht es um das hauptsächlich um Leute aus dem Haus Atreides. Das spielt, also grundsätzlich Dune spielt in der Zukunft, im Jahr 10.000, schieß mich tot, irgendwo da soll es spielen. Es gab vor einigen hundert Jahren gab es einen Krieg gegen Roboter, KI und Maschinen und sowas. Und deswegen sind im heutigen Dune-Universum, und dann hat die Menschheit mit knapper Not gewonnen, und deswegen gibt es im Dune-Universum quasi keine Computer und KI und keine Maschinen, keine Intelligenten, weil die Menschen das halt nicht mehr wollen.
Das erinnert mich an ein anderes Universum, aber darüber reden wir aber anders.
Genau, das ist halt mal, sag mal so, das ist für Science Fiction eigentlich ganz erfrischend, weil diese Story-Trope von KI und Maschinen rebellieren, die gibt's halt schon hundert- und tausendfach, das ist quasi nichts Modernes mal, aber dass er quasi hergeht und sagt, okay, wir sind in einem Universum, da gab's das auch, die Menschen haben es geschafft und die haben einfach generell intelligente Maschinen verboten. Finde ich von der Grundidee her eigentlich ganz cool. Was du halt dann aber hast, ist, dass Religion und Glaube allgemein einen extremen Aufschwung hat, und das ist halt eins der Hauptaspekte von Dune, was ich finde, was es auch so faszinierend macht, ist Frank Herbert, auch in den Büchern, das kommt in den Filmen auch gut rüber, der übt sehr viel unterschwellige Kritik an allem, quasi kann man sagen. Also an Religion, an gewissen Staatsformen, an staatlicher Kontrolle allgemein. Und das verpackt er aber halt eben in so ein Science-Fiction-Epos. Oberflächlich erzählt er ja nur Geschichten, aber wenn du dann eben ein bisschen Subtext verstehst oder so, wie es in den Filmen auch vor allem in denen von Denis Villeneuve dargestellt wird, dann verstehst du auch die offensichtliche Kritik dahinter, dass er Sachen schreibt, die erstmal oberflächlich gut aussehen sollen, aber es nicht sind. Dazu kommen wir dann, wenn wir vor allem beim zweiten Dune-Teil jetzt von Denis Villeneuve sind, kommen wir dazu noch dazu. Da habe ich nämlich eine Geschichte, wie ich den damals wahrgenommen habe im Kino und dann noch ein zweites Mal. Genau, aber machen wir doch mal grob die Handlung, also wirklich nur ganz grob, weil umfangreich, nee, das kriegen wir nicht, aber ganz grob die Handlung von den Büchern. Es geht eben zum Haus Atreides. Die sind schon seit Jahren zerstritten mit einem Haus Harkonnen. Das Haus Harkonnen will, das ist so ziemlich der Anfang von den Büchern, die wollen die Atreides vernichten. Schaffen es dann bis auf den Sohn und die Frau, alle Mitglieder der Familie zu töten. Der Sohn ist Paul Atreides. Wie gesagt, zu dieser Geschichte von ihm habe ich eben in meiner Wahrnehmung was zu erzählen, wenn wir dann später beim Film sind. Aber der ist erstmal, nennen wir ihn einfach mal Hauptfigur. Ich möchte den Begriff Held nicht benutzen, aus bestimmten Gründen. Er ist die Hauptfigur von Dune erstmal. Und es geht darum, dass sie eben fliehen vor diesem Anschlag von diesem anderen Haus Harkonnen. Und das ganze Universum von Dune, die sind quasi in einem Imperium mit dem Vorsitz des Imperators. Und der unterstützt heimlich das Haus Harkonnen, die Atreides zu stürzen, weil er dieses Haus eben auslöschen will, weil er meint, die sind viel zu, die stehen viel zu gut da, die Leute sind viel zu beliebt und das geht nicht, weil das bringt das quasi seinen Ruf ins Wanken. Es gibt eben diesen Planeten namens Dune oder Arrakis, wie er im Imperium heißt. Dune ist der alte Name der Bewohner für ihn gewesen. Und auf diesem Dune gibt es eine Ressource namens Spice oder Gewürz.
Bleiben wir bei Spice.
Ich weiß, dass in den Büchern, die es damals bei mir in der Gymnasiumsbücherei gab, hieß es tatsächlich Gewürz. Da war das eingedeutscht.
Das haben sie 1:1 übersetzt hier.
Ja, ja. Und ich glaube, in den Neuübersetzungen habe ich irgendwas mal gelesen, dass sie das dann angepasst haben.
Ja, ich glaube, das heißt dann einfach Spice.
Ja, ja, klar. Weil Gewürz einfach irgendwie blöd klingt.
Das ist ein Eigenname für ein Produkt.
Wobei ich auch sagen muss, im Englischen, da heißt Spice ja auch Spice. Die finden das bestimmt genauso blöd, wie wenn wir Gewürz dazu sagen. Aber ist ja egal. So, und dieses sogenannte Spice, damit kann man sein Bewusstsein erweitern, kann sein Leben verlängern, das macht aber auch massiv abhängig. Und das benutzen die, weil sie haben ja keine Computer und so weiter, und die benutzen das. Bestimmte Menschen quasi nehmen das zu sich und können dann Überlichtrouten berechnen, damit man mit Überlicht fliegen kann, weil ansonsten knallt man in irgendeinen Planeten oder eine Sonne. Und da sie ja keine Computer mehr haben, um das zu machen, machen Menschen unter Spice das. Also Spice ist eine extrem wertvolle Ressource. Was auch nicht zu verachten ist, ist natürlich die lebensverlängernde Wirkung von Spice. Das finden bestimmt die einen oder anderen auch ganz toll, länger zu leben und länger an der Macht zu bleiben. Deswegen heißt der ganze Zyklus oder die ganze Romanreihe oder alles, die ganze Welt, auch einfach nur Dune, meistens wird es genannt.
Weil es um diesen Planeten geht.
Richtig, das ist der wichtigste Planet. Nur da gibt es diese Ressource. Deswegen ist der Planet auch unter strenger Kontrolle des Imperiums und alle paar Jahre wechselt er mal die Familie, die quasi die Herrschaft oder die Statthalter über diesen Spice-Produktion sind. Und das wird dann am Anfang, gibt es eben ein abgekartetes Spiel, da soll die Familie Atreides hin, die Familie Harkonnen ablösen und stachelt die dann aber an, die Familie Atreides auszulöschen. Da gibt es dann Anschläge und solche Geschichten. Paul und seine Mutter überleben das Ganze, fliehen in die Wüste von Dune, lernen dann die Lebensweise der einheimischen Bevölkerung kennen, die Fremen. Und schließen sich dann denen an und verbünden sich mit denen dann, um wiederum gegen die Harkonnen und gegen den Imperator vorzugehen.
Führen im Grunde genommen einen Guerillakrieg gegen den Statthalter.
Der dann aber auch sehr schnell kippt und zu einem Glaubenskrieg wird.
Das stimmt.
Das ist immer ich muss es tatsächlich schon mal vorgreifen zu dem Film, weil Paul ist, ich will das dann später noch vertiefen beim zweiten Teil von Dune, Paul soll kein Held sein. Der wird inszeniert wie ein Held und wie derjenige, der jetzt quasi die Wende bringt, der Erlöser. Aber er ist bewusst nicht so angelegt. Und Frank Herbert hat ihn ja bewusst als zögernd geschrieben und er will das eigentlich gar nicht. Und er nimmt diese Messias-Rolle, die ihm von Prophezeiungen zugedichtet wird oder eben von den Fremen auch, die nimmt er nur zögerlich an. Die nimmt er am Ende nur an, weil er sieht, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie er dafür sorgen kann, dass die Harkonnen und den Imperator töten können und er Rache nehmen kann für den Tod seines Vaters. Kommt dann aber aus der Rolle nicht mehr raus, obwohl er es unbedingt will. Er wird dann in den Büchern, darum heißt der nächste auch hier Dune Messiah, er wird dann eben auch der Messias und der Heilsbringer und will aus der Rolle eigentlich nur raus und weil er durch den Kontakt mit Spice, weil er in der Wüste dann eben lebt mit seiner Mutter bei den Fremen, hat er vermehrt Kontakt mit Spice und bei ihm hat das extreme prophetische Wirkungen und sieht Dinge und hat Prophezeiungen, kann in die Zukunft sehen und er sieht eben, dass wenn er diese Rolle als Erlöser annimmt, dann gibt es Milliarden von Toten im ganzen Universum, weil die ihm blind in einem Krieg folgen und der überzieht dann eben das ganze bekannte Dune-Universum mit Tod und Verderben, das will er nicht. Er nimmt die Rolle dann aber dennoch an. Im dritten Buch gibt es einen Krieg, der Milliarden von Verlusten hat und er sitzt immer noch auf Arrakis und Dune und will das überhaupt nicht und versucht dann auch erstmal sein Bestes, um das wieder umzukehren, schafft es nicht wirklich, weil diese blinden Fanatiker ihm einfach blind folgen und er findet dann auch er wird dann auch bei einem Anschlag, verliert er dann sein Augenlicht, geht dann blind in die Wüste und ist dann einfach so ein blinder Prophet, der immer mal wieder auftaucht und findet dann auch einfach ein relativ unspektakuläres Ende, weil zu dem Zeitpunkt in den Büchern geht es dann auch schon um die Nachfahren von ihm, weil er hat dann zwei Kinder, die er mit seiner Fremen Freundin, dann fast Frau, dann heiratet er die Tochter vom Imperator und sie wird dann seine
Konkubine.
Seine Konkubine quasi. Genau. Also die Tochter des Imperators nimmt er ja nur als, das ist einfach nur eine Machthochzeit.
Ja. Damit und, er hier im Grunde genommen der Imperator wird.
Richtig. Und habe ich keine große Erinnerung mehr daran. Ich weiß, dass ein Freund von uns hat mir das gesagt, der mehr drin ist im Thema als ich. Der meinte also, dass er im Buch sogar irgendwas drin steht, dass er zu ihr sagt, hey, er wird sie nie anfassen.
Ja.
Er hat schon eine Frau in seinen Augen und die Imperatortochter, die ist jetzt quasi nur neben ihm, damit er Imperator sein kann und sie braucht nichts von ihm erwarten. In Wahrheit ist er immer noch mit der Fremen, mit Chani zusammen. Mit der hat er dann auch zwei Kinder. Genau, diese zwei Kinder, das ist dann eben auch der Punkt, wo ich dann bei den Büchern auch irgendwann raus bin, weil sein Sohn wird irgendwann selber zum Wurm.
Was?
Also, ja, das wird dann ganz abstrus. Das ist dann ganz komisch. Also zuerst mal wird er ja geblendet. Dann sind seine Kinder, also die Chani stirbt bei der Geburt der Zwillinge an einem Blutsturz. Und seine Kinder sind noch zu jung zum Herrschen. Er ist zu dem Zeitpunkt schon blind und wie es der Fremenbrauch will, muss er in die Wüste gehen dann. Und dann herrscht seine kleine Schwester. Ah ja, stimmt, habe ich am Anfang vergessen. Die Mutter ist ja schwanger, als sie mit ihm flieht. Und die Schwester, die überlebt ja quasi auch im Bauch der Mutter dann. Und weil die Mutter, im Film wird es Wurmpisse genannt. Ich weiß nicht, die fangen kleine Sandwürmer, töten die und extrahieren dann dieses Elixier des Lebens, nennen sie es.
Elixier des Lebens, genau.
Genau, und das trinkt sie dann. Das soll halt nochmal ganz massiv prophetische Wirkung haben. Und
wirkt sich natürlich auf das ungeborene Kind natürlich
richtig,
aus.
Richtig, richtig. Und die kommt dann wirklich auch mit ganz krassen seherischen Fähigkeiten auf die Welt schon. Und die regiert dann in der Zeit, als Paul weg ist, bis die zwei Kinder volljährig sind. Wird dann aber, verliert dann immer mehr den Verstand und will dann ihre Nichte und ihren Neffen umbringen lassen und will selbst an der Macht bleiben und wird halt immer wahnsinniger. Und der Neffe, der nimmt dann, ich weiß gar nicht, der geht eine Symbiose ein mit auch so einem kleinen Wurm. Und wird dann ein Mischwesen aus Wurm und Mensch.
Okay.
Ja, es wird ganz abstrus. Und der herrscht dann tatsächlich in einer Diktatur auf Arrakis für 3500 Jahre.
What the
fuck? Ja, ja. Und er will dann, er schafft es auch, dass Arrakis grün wird.
Oh.
Er bewässert es wird grün und so weiter. Was aber keiner bedacht hat, Spice entsteht durch die Würmer.
Die Würmer in der Wüste.
Und die Würmer können im Wasser nicht überleben.
Ja.
Dadurch sind die Würmer quasi, stehen kurz vor der Ausrottung. Er hat ein kleines Gebiet mit einer Wüste, wo er mit einer künstlichen Atmosphäre eine Wüste noch erhalten hat, wo noch ein paar Würmer drin sind. Aber es ist quasi fast unumkehrbar, dass die Würmer aussterben. Nach 3500 Jahren gibt es nochmal, nach mehrmaligen Putschversuchen, gibt es nochmal einen endgültigen Putschversuch, wo er dann gestürzt werden soll und getötet werden soll. Er stürzt dann in das Wasser auf dem Planeten und als er in das Wasser kommt, verwandelt sich sein Körper in lauter kleine Würmer und vergiftet das komplette Wasser. Dadurch wird das alles, was in den 3500 Jahren begrünt wird, wird wieder zur Wüste. Und dadurch hast du halt, er soll eben umgebracht werden, es gibt immer wieder Putschversuche, weil er es gibt natürlich nur noch sehr wenig Spice.
Ja, natürlich.
Und er rationiert das halt ganz massiv. Und das ist halt, wenn du, wenn er dir gewogen ist, kriegst du mehr Spice. Wenn du irgendwie Scheiße baust, kriegst du weniger Spice. Findet der Rest des Universums nicht so gut. Und dann wird der Planet wieder eine Wüste, als er dann stirbt. Dann gibt es nochmal ein ganz, wie gesagt, also jetzt ist es nur noch so Halbwissen. Ich habe die späteren Bücher dann alle nicht mehr gelesen. Ich habe mal kurz die Zusammenfassung mir angeschaut. Es gibt dann nochmal mehr Kriege. Und das Ende von dem großen Dune-Zyklus ist dann quasi, dass Arrakis unbewohnbar wird. Weil die greifen mit Waffen an, dann die Oberfläche verglasen, wegen der Hitze. Und dann ist der Planet komplett unbewohnbar. Und das ist mehr oder weniger so das Ende. Und was dann noch in den neuen von Kevin J. Anderson und so drin steht, keine Ahnung. Da bin ich komplett raus. Da hilft mir jetzt auch nichts. Ich kann jetzt natürlich hier euch die Zusammenfassung vorlesen, die ich irgendwo im Internet finde, aber ich glaube, das sprengt jetzt dann auch den Rahmen, weil das ist wirklich sehr umfangreich.
Ja, und wir im Grunde genommen ja eigentlich hauptsächlich über die beiden Villeneuve-Filme genau. Hier reden wollen.
Ich wollte jetzt nur am Anfang auch nicht komplett unerwähnt lassen, weil das ja quasi die komplette Grundlage ist für alles. Aber hauptsächlich geht es um die beiden Filme und dann eben auch den ersten Roman. Und ja, es gab ja vorher auch schon einen Film von David Lynch.
Oh, und
ja, weiß ich, da schwierig. Du darfst gern anfangen.
Schwierig ist so eine Sache. Der Stil ist fragwürdig, würde ich was behaupten hier.
1984?
Ja, es ist, wie soll ich sagen? Ich fand den Film schon unterhaltsam, aber die Animationen oder die Special Effects waren, oder liegt einfach, glaube ich, daran, dass es schon so alt ist.
84.
Ja, sind für meine Augen einfach nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr gut anzuschauen hier, wenn man die Schilde sich anschaut, die hier viereckige Blöcke sind, die über einem drüber gelegt worden sind hier, ne? Die Animation her, da man denkt, Alter, das, was, wie schaut denn das bisschen aus hier? Wer war hier dabei?
Kyle MacLachlan war Paul.
Oh, stimmt. Und war nicht irgendein Sänger?
Ich glaube, der Soundtrack war doch, es gab doch einen ganz bekannten Titelsong. Aber ey, wie gesagt, da bin ich, nee, nicht wie gesagt, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, meine Meinung dazu. Ich war ja nicht, ich bin nicht sehr angetan von diesem Film. Ich bin generell, und ich weiß, damit verliere ich jetzt wahrscheinlich sämtliche Kredibilität, wenn ich denn überhaupt eine Kredibilität vorweisen kann. Aber
Sting war das, das war es, genau.
Richtig,
Sting. Der war dabei.
Ich mag David Lynch-Filme nicht. Ich finde, ja, drum sage ich ja, ich verliere wahrscheinlich sämtliche Kredibilität, aber ich kann das auch begründen. Sie gefallen mir einfach nicht, Punkt. So. Ja. Nein.
1A.
Ich finde, David Lynch hat einen ganz eigenen Inszenierungsstil, den ja viele mögen. Ich mag den überhaupt nicht. Ich finde seine Filme, die sind immer so ganz komisch zerstückelt.
Ja.
Der hat eine komische Art zu schneiden. Der hat eine komische Art, Bilder einzufangen. Ich weiß gar nicht, wie ich es großartig beschreiben soll. Es gibt keinen einzigen David Lynch-Film, den ich mag. Ich habe fast alle gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich fast alle, wenn nicht sogar alle gesehen habe. Es gibt aber, es sind immer Filme, ich schaue sie mir an. Lost Highway zum Beispiel. Ich weiß, dass Lost Highway offiziell als einer der besten Filme aller Zeiten zählt. Ich finde den ganz toll. Ich finde den ganz fürchterlich. Ich habe den angeschaut, habe mich tierisch gelangweilt, permanent habe ich mich über die dummen Schnitte aufgeregt, habe über die Bilder, die er macht. Ich habe auch David Lynch-Filme, ich habe keinem David Lynch-Film mehr als eine Chance gegeben, außer Dune. Dune habe ich mehr Chancen gegeben, weil ich das Universum halt interessant fand. Und generell finde ich, dass sich Dune von David Lynch ein bisschen von seinen anderen Filmen abhebt.
Dune ist auch der einzige Film, den ich durchgeschaut habe von David Lynch, glaube ich.
Ja, das ist auch sein kommerziell erfolgreichster. Ich weiß nicht, wann ist er erfolgreich? Also das
oder auf jeden Twin Fall, Peaks gibt es noch hier.
Das ist sein kommerziell verträglichster Film, sage ich mal.
Es gibt auch Twin Peaks, was recht gut angekommen ist,
glaube ich. Ja, das wollte ich am Schluss noch sagen. Twin Peaks ist tatsächlich das einzige von David Lynch, was ich mag. Mhm. Ich glaube einfach, dass das Serienformat sich besser eignet für David Lynch-Geschichten als ein Filmformat. Also, weil Twin Peaks, absoluter Fan, das finde ich ganz großartig. Diese Stimmung, die da aufgebaut, da ist ja auch wieder Kyle MacLachlan in der Hauptrolle. Die Stimmung, die da eingefangen wird und wie dieses Mysterium nach und nach aufgeschlüsselt wird und du immer mehr Fragezeichen über dem Kopf kriegst, das fand ich ganz interessant. Das schafft er in seinen Filmen nicht. In seinen Filmen langweilt er mich zu Tode.
Ich glaube, zum Beispiel bei
Mulholland Drive.
Mulholland Drive. der soll übel zerstückelt sein hier.
Der ist so kacke. Der ist wirklich kacke. Was soll ich denn sagen? Es ist, ich hätte gerne eine bessere Meinung, vor allem, weil ja wirklich viele Leute David Lynch einfach total geil finden. Aber ich fand den einfach scheiße. Ich fand den langweilig, ich fand die Story nicht interessant. Ugh. Ich weiß, dass ich, also ich weiß, erinnere mich noch, wie ich es damals das erste Mal gesehen habe. Der erste Film von ihm, den ich gesehen habe, war wirklich Lost Highway. Oder verwechsel ich den gerade mit Mulholland Drive? Es ist entweder Lost Highway oder Mulholland Drive. Frag mich nicht. Einer von beiden verschwimmt in meinem Kopf alles zu einem Brei. Weil das war noch während der Ausbildung, mein Mit-Azubi war auch riesiger David Lynch-Fan. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, habe ich noch keinen einzigen Film gesehen, keine Ahnung. Und bis auf Dune eben, den habe ich irgendwann als Kind mal im Fernsehen gesehen. Dann hat er gesagt, oh, unbedingt das Beste, du kannst nichts Besseres gucken, unbedingt anschauen und so weiter. Und dann habe ich mir den Film angeschaut und dachte mir, was für eine Scheiße ist das denn? Da habe ich ihm am nächsten Tag wieder zurückgegeben, das ist absoluter Müll. Also, und dann er so, was? Aber der benutzt Rammstein im Soundtrack. So, ja, und das reißt jetzt raus, weil? Ja, kein anderer amerikanischer Regisseur benutzt Rammstein im Soundtrack. So, ja, aber hast du irgendwas anderes, was dir am Film gefällt? Ja, der ist gut. Ja, was genau ist denn gut? Ja, weiß auch nicht. Und der konnte mir nicht so wirklich sagen. Also ich glaube, bei ihm war es einfach nur, hey, das Rammstein-Soundtrack muss ein guter Film sein. Keine Ahnung. Aber ich weiß ja auch, wir haben ja auch einen Freund bei unserem Freundeskreis, der vergöttert David Lynch ja bis zum geht nicht mehr. Der ist ein Riesenfan davon. Aber der ist halt auf der anderen Seite ist der auch ein Riesenfan von Lars von Trier.
Oh mein Gott, Lars von Trier ist die Hölle.
Und das halte ich halt jetzt auch schon wieder für, mit Lars von Trier-Filmen kann ich auch nicht so viel anfangen.
Nein, aber ich auch nicht.
Das sind eben so, ich glaube, das ist einfach so eine bestimmte Art von Film. Entweder du magst oder du magst es einfach nicht. Ich glaube, so mittendrin, so, ja, ist ganz okay, gibt's nicht.
Gibt's nicht. Das sind polarisierende Persönlichkeiten, die einen gewissen Stil haben, den sie knallhart durchziehen und entweder mag man das oder man mag es nicht.
Ja, bei mir kommt David Lynch halt einfach nicht an. Wie gesagt, der einzige, den ich öfter geguckt habe, war Dune. Dann habe ich irgendwann als Kind beim Fernsehen gesehen. Ich glaube, ich fand den ganz unterhaltsam, aber ich mochte schon immer diese 80s Science-Fiction-Look. Mhm. Diesen 80s fand ich schon immer ganz toll. Ich habe den dann irgendwann später nochmal gesehen, fand ihn dann nicht gut. Ich kann ihn nicht mal mehr genau benennen, das ist auch schon einige Jahre her. Ich kann nicht mehr genau benennen, warum ich ihn nicht so gut fand. Das war dann schon zu einer Zeit, wo ich wirklich mehr angefangen habe, mich für Filme zu interessieren und wirklich sehr viel geschaut habe. Und dann habe ich ihn letztes Jahr, nachdem der zweite im Kino lief und ein Freund von uns eben vorm Kino eine Brandrede auf den 84er David Lynch Dune gehalten hat, wollte ich ihm nochmal eine Chance geben, habe ihn nach einer halben Stunde ausgemacht, weil ich sage, ey, ich kann diesen Film nicht ertragen. Ich mag eigentlich 80s Science-Fiction-Trash, aber ich kann dir nicht sagen, was mich an diesem Film nicht hookt. Ich schaue ihn an und nach einer halben Stunde habe ich ihn ausgemacht. Ich ertrage es nicht.
Ich habe, wie gesagt, vor ein paar Jahren, 3 oder 4 Jahren, hier habe ich nochmal geschaut. Ich fand ihn okay. Genauso wie ich okay fand, hier He-Man anzuschauen oder sowas. Die Realverfilmung mit
Master of the Universe mit Dolph Lundgren. Das ist einer der besten 80s-Filme, die überhaupt existieren. Der ist so unfassbar gut.
Ja, Ansichtssache.
Der ist auf einem Level mit Super Mario Bros. Mit Bob Hoskins. Oh,
da haben wir schon.
Ja, aber siehst du, das ist das, was ich meine. Ich kann dir nicht mal sagen, was genau ich an dem 84er Dune nicht mag. Weil ich liebe zum Beispiel Master of the Universe und Super Mario Brothers. Weil ich weiß, objektiv ist Super Mario Brothers kein sonderlich guter Film.
Nein.
Aber ich liebe den trotzdem. Ich kann den immer wieder angucken und finde den sau unterhaltsam. Drum, ich mag diesen 80s Science-Fiction-Trash eigentlich. Aber Dune kann ich mir nicht anschauen. Und ich kann die aber auch nicht benennen, warum.
Das ist seltsam, weil im Grunde genommen, die Kostümierungen waren interessant. Die sahen alle ziemlich stylisch, seltsam auf ihre Art und Weise aus in der Zeit hier.
Vielleicht war der Fehler, dass Dolph Lundgren nicht mitgespielt hat.
Das kann sein hier. Dafür hat Sting mitgespielt. Ja. Nee, also der alte Film war interessant, war nichts Großartiges, hat mich nicht vom Hocker gehauen, aber war von den David Lynch-Filmen den, den ich wirklich anschauen konnte. Punkt. Mehr gibt's, glaube ich, zu dem nichts zu sagen.
Ja, du, wenn du nichts machst, ich habe keine guten Erinnerungen an den.
Ja.
Ich mag Kyle MacLachlan eigentlich per se
ganz gern. Oh, ich finde den einen super Schauspieler.
Wie gesagt, in Twin Peaks fand ich ihn auch sehr gut.
Ich fand ihn jetzt letztens in Fallout ziemlich geil.
Ja, stimmt. Da hat er auch mitgespielt, ja. Fallout auch hervorragend gewesen. Also per se auch hier, wenn ich mir jetzt den Cast so durchscroll, das sieht eigentlich auch ganz gut aus, aber ja. Drum auch der Look, also es läuft jetzt hier gerade der Trailer auch nebenbei. So im Trailer sehen die Bilder auch gut aus, so als würde ich auch mir den Film anschauen. Aber ich weiß, wenn er dann läuft, mache ich ihn aus, weil, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin
Man muss mit Wahl klarkommen, dass es halt ein David Lynch-Film ist.
Ja, genau. Aber dann kommen wir doch zu unserem Hauptthema über, zu den zwei. Wobei, ich weiß nicht, willst du über den Fernsehfilm noch irgendwas sagen?
Die drei Fernsehfilme oder sowas hier?
Drei Fernsehfilme, ja.
Nee, nicht wirklich. Die waren, sagen wir es mal so, im Vergleich zum David Lynch-Film waren die, glaube ich, näher an den Büchern dran. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, ich muss mal nachschauen hier. Aber meiner Meinung nach waren die von der Story her einfach, dadurch, dass es mehrere Filme sind, konnten sie mehr reinbringen, was in den Büchern war. Ja. Weil der andere Film war ja ein Film hier für komplett das erste Band, das war einfach nicht.
Ja, ich hab auch irgendwann mal gehört, dass da einfach auch sehr viel auf dem Boden des Schnittraums verloren gegangen ist. Weil der sollte eigentlich viel länger sein und das Studio hat damals gesagt, bist du eigentlich bescheuert.
Nee, da haben die Fernsehfilme hier mehr Story von den Büchern reingebracht. Gut waren sie trotzdem nicht, weil es war ein Fernsehfilm. Die Animationen oder die SFX-Sachen waren einfach, boah, ich würde jetzt nicht sagen unter aller Sau, aber es war halt
aber schon.
Es war halt dem Budget entsprechend.
Ich weiß auch nicht, ich habe mir jetzt im Vorbereitung, weil ich wusste, dass wir das heute hier aufnehmen, habe ich mir die Trailer noch mal angeschaut von diesen Fernsehdingern. Ich weiß nicht mal, ob ich die je gesehen habe. Ich glaube nicht.
Ich habe sie gesehen als Kind, ja. Aber ja, das ist schon ewig her. Ja. Naja, ich würde sie auch überspringen, weil
gut, ja, dann können wir
viel Gutes sehen kann ich jetzt nicht sagen. Bis auf, dass sie mehr als der David Lynch-Film hier an Storyboard hier mit reingebracht haben.
Ja, dann kommen wir das 2021 zu Dune Part 1. Der wurde angekündigt. Und das war ja, ich habe ja am Anfang schon erzählt, Denis Villeneuve ist für mich seit Jahren schon ganz, ganz oben im Kurs. Und dann hat er ja diesen absolut meisterhaften Blade Runner 2049 gemacht. Und das war halt wirklich zu einer Zeit, wo ich wirklich an Denis Villeneuve, konntest du mir nicht schlecht reden. Also Blade Runner 2049 vergöttere ich ja wie sonst was. Und dann hat es geheißen, dass er eine Dune-Neuverfilmung macht. Und ich war von Sekunde 1, war ich komplett dabei und gedacht, ja, das ist egal, was der mir vorsetzt, das wird großartig werden. Ich war felsenfest überzeugt. Und dann kam ja irgendwann die Enthüllung des Casts. Und mein Gott, also das ist ja unglaublich. In einem Dune-Film, der von Denis Villeneuve gemacht wird, der, sagen wir, der hat jetzt, bisher hat er ja keine großen Ensemble-Filme gemacht. Aber wir haben Timothy Chalamet, wir haben Rebecca Ferguson, wir haben Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, wir haben Josh Brolin, wir haben Javier Bardem, wir haben Dave Bautista. Es geht hier ewig weiter. Also,
ja, also die Person, Wahnsinn, die er da ranziehen konnte, ist, da merkt man einfach,
der hat einfach einen Ruf, sich erarbeitet.
Arbeitet, ja,
und stimmt. Die Leute haben gesagt, ey, wir wollen in deinen Filmen mitspielen. Und das ist auch das, was im Vorfeld auch in sehr vielen Interviews von denen immer wieder gesagt wird. Die haben nur zugesagt, weil der Denis Villeneuve gefragt hat. Und
ja,
ich kann es verstehen, weil auch jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, also der Dune Part 1 ist ein absolutes Meisterwerk. Also besser kannst du es fast nicht machen. Was ich im Vorfeld nicht verstanden habe, das ist ein bisschen vorgreifend, nachdem ich den Film am Endeffekt gesehen habe, die Würmer kommen ja nicht viel vor im ersten Teil. Die kommen auch im zweiten Teil nicht viel vor. Aber warum haust du denn den Money Shot von dem Wurm im Trailer raus? Das habe ich nicht verstanden im Marketing. Da gibt es diese Szene, wo der Wurm sich vor ihm auf diesem Felsspalt erhebt und direkt so, da hast du einfach direkt diese Kameraeinstellung von dem geöffneten Wurm, wie er davor steht. Das ist halt der Money Shot, aber warum haust du denn den im Trailer raus?
Ja, dann willst du die Leute doch dazu bringen, dass sie den Film anschauen. Und
ja, aber du hättest ja auch einfach nur das zeigen können, wie dieser Wurm diesen Spice-Ernter angreift mit dem geöffneten Mund im Boden. Hätte schon gereicht.
Ja, schon.
Und dann hättest du diesen Shot im Kino. Aber so war es halt so ein bisschen. Ich wusste halt, dass das gleich passiert. Und da war schon, ja, okay, ich weiß ja schon, wie es aussieht.
Aber da ist, glaube ich, schon das erste Problem. Warum schaust du Trailer an?
Ja, ich immer Trailer an, wenn ich Bock habe.
Nee, aber im Trailer heutzutage einfach alles verraten.
Ja, und das ist wirklich, das kann ich nicht nachvollziehen. Warum ballerst du denn den Money Shot im Trailer raus? Und dasselbe haben sie bei Dune Part 2 nochmal gemacht. Weil da ist der Shot, wo die drei Würmer am Ende die
so, ja,
Stadt angreifen, ist im Trailer. Ja. Und ich so, warum denn? Das ist die geilste Wurm-Action-Sequenz im ganzen Film.
Ja.
Und den haust du im Trailer raus, diesen Shot. Ja. Ich meine, natürlich sagst du, hey, ich zeig mal, was ich kann, aber das ist doch, ich finde persönlich, das wird doch viel geiler wirken, wenn du das im Kino das erste Mal siehst und dann denkst du, oh shit, was ist denn jetzt? Aber egal. Dafür war der Film trotzdem absolutes Meisterstück. Ich habe sehr wenig auszusetzen am Film, eigentlich so gut wie gar nichts. Kann ich mal kurz? Dune Part 1.
Ja.
Oscar, beste Filmmusik, Hans Zimmer.
Ja, das ist Hans Zimmer. was willst du machen?
Ja, und der Soundtrack war auch gut.
Der Soundtrack war gut.
Der war gut, also der war ein bisschen, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Sollen das so, soll das so Dudelsäcke gewesen sein oder so, diese ganz schrillen, was da immer mit drin war?
Ja, aber die Beats waren ja auch, einfach dafür da, glaube ich, die Würmer anzulocken hier.
Ja, ja, und auch dieses bisschen, diese Mischung aus diesen elektronischen Elementen und diesen traditionellen, was halt so ein bisschen eben dieses Wüstenfeeling vermittelt hat, das Soundtrack hervorragend. Also Auszeichnung beste Filmmusik, Hans Zimmer, ja. Auszeichnung beste Kamera.
Die Still-Shots hier und die ganzen Slow-Motion-Shots hier über die Wüste rüber.
Ja, absolut. Also ich war am Anfang, ich war im Vorbild, das war ein bisschen ein Dämpfer für mich, weil in Blade Runner 2049 hat ja Roger Deakins, war der Kameramann, und ich hatte gehofft, dass für Dune wieder Roger Deakins der Kameramann wird, weil Blade Runner 2049 ist... Also was Kamerafahrten angeht, oh mein Gott, ich schmelze dahin, wenn ich diesen Film sehe. Und dann wurde leider angekündigt, dass es nicht Roger Deakins macht. Ich so, ah, schade, weil der hätte das bestimmt gut gemacht. Aber auch hier, Greg Fraser hat es gut gemacht.
Ja.
Also Oscar für beste Kamera, ja, absolut, weil das sah gut aus. An dem Film sah nichts schlecht aus. Und ich weiß, wir haben in den letzten Folgen immer mal wieder über schlechtes CGI geschimpft. Kannst du bei Dune Part 1 zu keiner Sekunde sagen.
Das stimmt, das sah immer gut aus.
Vor allem auch die Würmer. Die Würmer sind offensichtlich am Computer entstanden. Wahnsinn. Das, also, wie die aussahen. Auch der erste Angriff, wenn dieser Spice-Ernter da in der Wüste ist und zum ersten Mal der Wurmangriff so von unten, wie dann dieser Lander da so, dieser Ernter dann so verschwindet. Oder dann eben auch der Shot, wenn Paul auf dieser Felsspalte steht und der vor ihm hochkommt. Das sah alles gut aus. Auch die Wirbelstürme und wenn du dann mit diesem komischen Ornicopter oder wie die heißen, da, wie sie in diesen Wirbelsturm reinfliegen. Wahnsinn. Also, es sah einfach alles gut aus. Und ich liebe dieses dumme Design von diesem Raumschiff, von dem Imperator, das du einmal oben im Orbit siehst, das ist einfach nur so ein langer Schlauch.
Yeah.
Aber das sieht designtechnisch so geil aus, mir gefällt das so gut. Also, und auch da, die Shot, also es gibt nicht viele Weltraumshots, aber die du siehst, die sehen überragend gut aus. Und ja, also seitdem möchte ich von Denis Villeneuve halt wirklich so einen Space-Science-Fiction-Film sehen. Oh, unbedingt. Unbedingt will ich von dem irgendwas im All sehen. Stelle ich mir geil vor.
Das wäre schon bestimmt gut, ja.
So, dann haben wir Oscar für bester Schnitt.
Ja. Kann man machen.
Kann man machen.
Ich überlege gerade.
Der Film war halt nicht zerhackstückelt.
Ja, das war nicht
zerhackstückelt. Das genieße ich immer. Dass du einfach mal Szenen dauern lässt.
Ja.
Das finde ich immer gut.
Für einige wird es wahrscheinlich ein bisschen langsam sich vorkommen sein, weil die Shots einfach ein bisschen still, also immer noch ein Tick länger da waren, als man es gewohnt ist.
Ja, und das finde ich großartig.
Genau, das muss man mögen. Also ich kann mir vorstellen, dass Leute das ein bisschen langsam finden, allgemein den Film als ein bisschen langsam deuten.
Ja, ja.
Aber
die Stimmen gab es auch durchaus.
Ja,
aber
genau.
Ich sage halt, es gibt auch Leute, die sagen, dass Blade Runner 2049 langsam und langweilig ist. Und
nee.
Ich sage, nein. Gut, zugegeben, der Film dauert 3 Stunden, aber das fühlt sich an wie eine halbe Stunde.
Ja, ich fand den auch, der war wesentlich kompakter, wenn man sich überlegt hat, wie lange die Laufzeit eigentlich war.
Ja, und also bei Dune, ich hätte mir einfach noch stundenlang die Wüste anschauen können, wie sie da über Dünen laufen. Wahnsinn. Unfassbar genial. Also wirklich absolut genial. Und da auch bester Schnitt eben, ja, gebe ich einfach nur, weil er gesagt hat, okay, er lässt Szenen einfach mal dauern und zerhackstückelt das nicht. Sehr gut. Mag ich. Oscar für bester Ton.
Oh ja, Ton ja. War die Soundelemente. Die ja. Stampfer, allgemein.
Die Stampfer, wie die Würmer angreifen.
Ja.
Allgemein, also auch wenn, auch wieder das Beispiel muss ich wieder nehmen, wenn hier der Spice-Ernter von dem Wurm angegriffen wird, dass da auch kein Soundtrack ist und du einfach nur diese Geräusche von diesem Wurm hörst. Wahnsinn, unfassbar genial. Oder auch die, was mir in dem auch einfällt, wenn sie mit diesem Ornicopter da in diesen Wirbelsturm reinfliegen.
Ja.
Tontechnisch absolut überragend. Oscar für beste visuelle Effekte.
Ja.
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 Weil es waren sehr viele Effekte drin in diesem Film, aber die haben sich so organisch eingefügt, dass es dir nicht aufgefallen ist. Drum, also es war jetzt nichts, es war jetzt keine pure Effekthascherei, sondern die sahen gut aus.
Ja.
Und das ist das Ergebnis, was du bekommst, wenn du deinen Animatoren Zeit gibst.
Ja.
Wenn du deine VFX-Künstler hast und denen lässt du einfach Zeit und gibst ihnen genug Geld und Leute, um das zu machen. Was ja leider viele Filme mittlerweile nicht mehr machen. Und Oscar für bestes Szenenbild.
Ja, kann man geben. Das ist problematisch, weil ich finde, Arrakis ist jetzt nicht gerade, wie soll ich sagen, hier farblich ausschweifend.
Ja, aber bei Szenenbild sind ja auch so Ausstattungen und sowas
ja.
mit drin. Ich gucke gerade mal, wer im Konkurrenz war. Konkurrenz waren West Side Story, Macbeth, Nightmare Alley und Power of the Dog. Ja, dann Dune.
Dann Dune, ja.
Also bei den nominierten Dune.
Ja.
Doch, definitiv. Also okay, da kann man. Kann. So, nominiert war er dann auch. Also was er nicht gekriegt hat, war bester Film, bestes adaptiertes Drehbuch, bestes Kostümdesign und bestes Make-up und die besten Frisuren.
Bester Film war?
Bester Film.
Man muss grundsätzlich hier jetzt auch noch hier vorwegnehmen, es geht jetzt hier um Oscar-Nominierungen, die eh Schrott sind, weil das Meinungen von irgendwelchen Leuten sind, die nicht dem entsprechen, was der normale Zuschauer hier
ja, gut mittlerweile findet. Mittlerweile sind sehr, sehr, sind da sehr viele Schauspieler und Filmschaffende mit drin.
Ja,
sehr, sehr viele. Es war ja vor ein paar Jahren noch nicht so. Bester Film wurde Coda. Habe ich gesehen, war sehr schön. Ich würde, pass auf, Nominierung. Coda, Belfast, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, Power of the Dog und West Side Story. Okay, ich sage bei der Liste.
Hätte ich Dune gegeben.
Bei der Liste hätte ich es ganz ehrlich Drive My Car gegeben.
Echt?
Ja, hast du den gesehen?
Nee.
Schau ihn dir an, japanischer Film. Toll.
Oh, Moment, Drive My Car ist es nicht da, wo diese eine Frau dem anderen Kerl hier einen Chauffeur spielt hier?
Ja.
Oh, ich habe den Trailer gesehen und ich glaube Ausschnitte, ich bin mir nicht ganz sicher.
Oh, der Film ist toll. Also bei der Kung ist jetzt tatsächlich Drive My Car gegeben.
Okay.
Vor Dune, einfach nur, weil erstens hat Dune bei den anderen Kategorien schon abgeräumt und Drive My Car nicht. Coda kann man aber machen, ist ein toller Film.
Was war Coda nochmal?
Der ist von Apple. Das ist ein Coda, ist Kurzform von Children's of Deaf Adults, also Kinder von tauben Eltern.
Aha.
Das ist die offizielle Bezeichnung, Coda. Und da geht es eben um einen, die Hauptfigur ist einfach ein Mädchen, die hören kann und die ganze Familie ist taub.
Aha. Ja, okay.
Und das ist halt so ein Familiendrama.
Ja,
das
Familiendrama, ja.
Aber ein unfassbar schöner Film. Hab sehr viel geweint bei diesem Film. Toller Film, ich mochte den sehr gerne. Ich habe den zusammen mit meiner Frau geguckt und wir waren beide ein Häufchen elend, als der Abspann lief. Weiß jetzt nicht, ob ich ihn. Ja, du kannst die beiden nicht vergleichen. Du kannst Coda und Dune nicht vergleichen. Aber auch da muss ich sagen, Coda ist halt so, das ist halt tatsächlich so der Schauspielfilm. Dune ist halt der Kinofilm.
Der Kinofilm, genau.
Ja, das ist halt immer der Unterschied. Und ich glaube, deswegen hat ihn Coda ein bisschen auch bekommen, weil da hast du einfach mehr Schauspiel als bei Dune. Ich will jetzt nicht sagen, dass du in Dune kein Schauspiel hast, aber in Coda geht es halt um die, da geht es halt um die Dialoge und die Schauspieler und in Dune ist es halt sehr viel Schauwert drum. Kann man machen, also bin ich jetzt nicht böse drüber. Genau, so, Dune Part 1 endet, wenn Paul und Jessica bei den Fremen ankommen. Das ist der Cut vom ersten Dune.
Ja.
Genau, und ansonsten, wie gesagt, was ich sehr gut finde, ist, dass der sich sehr viel Zeit lässt, dass der die Figuren einführt, dass der das Set einführt, die Umgebung ein bisschen zeigt. Und dass es wirklich relativ lange dauert, bis sie wirklich bei den Fremen sind und da mal ankommen. Und dann eigentlich an dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, da würde der Film aufhören, dauert er halt noch 20 Minuten. Weil dann kommt noch dieses Initiationsritual, wo er gegen den anderen Fremen kämpft, in einem Kampf auf Leben und Tod. Das ist eigentlich so, ey, du hättest den Film an einer anderen Stelle auch schon beenden können, aber er macht halt dann noch weiter und noch weiter. Fand ich beim ersten Dune aber nicht schlimm.
Ja.
Fand ich nicht schlimm. Der hat eine Lauflänge von 2 Stunden 35 Minuten. Aber es ist nur so, dass ich sag, zum Beispiel dieses Initiationsritual, dieser Kampf, damit hättest du den zweiten noch anfangen können. Aber er hat sich halt dazu beschlossen, den Cut nicht dazusetzen, sondern hat das noch mit reingenommen. Und auch die ersten taghaften Annäherungsversuche mit den Fremen, fand ich alles sehr gut. Ich fand, Timothy Chalamet hat das gut gemacht. Rebecca Ferguson, fand ich, hat im ersten Teil, war meine Scene-Stealerin.
Die war für mich auch die Beste in dem ganzen Film. Was mich gestört hat, ist Zendaya. Die ist für mich einfach eine schlechte Schauspielerin.
Absolut nicht.
Doch, ich fand
absolut
die.
Absolut nicht.
Die hat da nichts zu suchen für mich. Meiner Meinung nach hätte das komplett niemand anders machen müssen, aber nicht der. Also.
Weißt du, das ist jetzt ernst?
Ich meine das ernst.
Zendaya ist von der aktuellen Generation, gehört die mit Abstand zu den Besten, was es gibt.
Nee, finde ich nicht.
Doch.
Nee, finde ich nicht.
Im zweiten Teil dann.
Insbesondere im zweiten Teil finde ich sie noch schlechter.
Nein, ich hab erst geguckt. Das ist also Zendaya.
Ich fand Zendaya richtig unpassend zu diesem Film. Also,
im ersten Film war sie auch nicht lang zu sehen, da war sie 5 Minuten da.
Ja, nee, aber allgemein, komplett die als Charlie war für mich nicht passend.
Ah, nee, da habe ich einiges im zweiten Teil zu sagen. Das ist, also ich finde wirklich, also von der jüngeren Generation an Schauspielern, die wir in den letzten Jahren haben, finde ich ist Zendaya bei mir ganz oben dabei.
Echt?
Nee. Ich finde, die hat, die bringt sehr viel Emotionen mit sehr wenig rüber. Und das finde ich schwierig und das macht sie so gut.
Ich finde die hölzern wie noch was.
Die ist überhaupt nicht hölzern. Die hat so viel Miene, die hat so viel Mimik in ihrem Gesicht. So, warte auf, dann haben wir noch Jason Momoa als Duncan Idaho, fand ich großartig.
Der hat gepasst, ja.
Ich Josh Brolin Jason, war gut. Josh Brolin ist Josh Brolin ist immer gut.
Ja, das stimmt.
Aber auch, Josh Brolin als Gurney war auch richtig gut.
War gut gewählt.
Vor allem ja. Im Zusammenspiel mit Oscar Isaac.
Ja.
Die beiden zusammen fand ich geil, weil du hättest, ganz ehrlich, aus den beiden Figuren hättest du auch einen Buddy-Film machen können. Das wäre richtig gut gewesen. Jason Momoa, ich finde. Jason Momoa ist einer von diesen Schauspielern, bei denen merkst du immer ganz massiv, ob sie Bock haben oder nicht.
Ja.
Du siehst auf der Leinwand, ob er nur wegen deinem Gehaltscheck da ist oder ob er Bock hat. Ich finde, auf die Rolle hat er definitiv Bock.
Das stimmt, man hat's gemerkt, ja.
Ich weiß noch, wie im Kino saß ich neben jemanden und dann kam diese Szene. Zuerst gibt's so ein bisschen vorgeblendet, dann ist ja im Film auch ein bisschen, vergeht ein bisschen Zeit, die du nicht siehst. Zum Beispiel ist ja Duncan Idaho, also Jason Momoa, ist ja eine Weile schon auf Dune und kontaktet so ein bisschen zu den Fremen und so.
Ja, ja.
Und er kommt dann, taucht dann wieder auf und hat auf einmal seinen Bart abrasiert. Und ich weiß, neben mir höre ich nur so, oh Gott, warum hat er, oh, macht das nie wieder. Total entsetzt über Jason Momoa ohne Bart. Stellan Skarsgård als Vladimir Harkonnen fand ich auch großartig. Was aber auch daran liegt, dass Stellan Skarsgård, der gehört halt wirklich noch zur alten Garde. Dem kannst du, der kann alles spielen. Dem legst du ein Drehbuch vor und der spielt das runter. Und den fand ich aber als Harkonnen, den fand ich richtig schön widerlich ekelhaft.
Sylga, der Javier Bardem, der war richtig gut. Im Zweier auf jeden Fall. Im Einser war ja noch hier nur Anführer der Fremen-Gruppe, die ihn das, eingesammelt haben.
Da kann ich auch gleich nochmal vorgreifen. Ich finde, und das habe ich damals im Kino die Meinung gehabt, die hat sich jetzt auch nochmal verschärft, als ich nochmal geguckt habe. Ich habe den ersten Dune habe ich mindestens 4-mal gesehen mittlerweile schon.
Mhm.
Den zweiten habe ich damals im Kino gesehen. Und ich habe gesagt, später, wenn wir dann dazu kommen, erzähle ich was. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Ich hatte damals, als ich den im Kino gesehen habe, den zweiten, hatte ich eine bestimmte Meinung zu diesem Film. Und habe aber damals schon gesagt, oh, ich muss den noch mal gucken, bevor ich eine endgültige Meinung habe. Als ich den jetzt das zweite Mal geguckt habe, diese Woche erst.
Den hast du zu Hause angeschaut.
Ja, da habe ich zu Hause angeschaut, habe ich eine komplett andere Meinung und ein anderes Verhältnis zu diesem Film, als ich ihn damals im Kino wahrgenommen habe. Kommen wir gleich dazu. Aber Javier Bardem zum Beispiel, ganz im Ernst, die Rolle Stilga im ersten und die Rolle Stilga im zweiten, das sind zwei verschiedene Rollen.
Tatsächlich zwei verschiedene Sachen, ey.
Ich weiß nicht, was passiert, weil der zweite Teil, so kann man ja auch schon sagen, der Dune Part 2, fängt der quasi direkt am Ende von Dune Part 1 an. Also da ist fast kein wahrnehmbarer Zeitsprung. Aber in diesen 5 Minuten, die da zwischen diesen beiden Filmen vergehen, ist Stilgar eine komplett andere Figur geworden. Und ich verstehe immer noch nicht den Sinn dahinter.
Ja.
Also wenn er schon so, also ich, die Figur soll ja so sein wie im zweiten Teil. Dieses fanatische, religiöse, gläubige. Aber ich finde, davon merkst du im ersten Teil gar nichts.
Nein, im ersten Teil nicht. Im
ersten Teil ist er tatsächlich auch etwas gefasst und ruhig. Der Einzige, wo er ein bisschen aus sich rauskommt, ist, wo er auf diesen Schreibtisch spuckt. Einfach hängt und auf diesen Schreibtisch spuckt. Und wo dann aber erklärt wird, es war ein Zeichen des Respekts und so weiter. Aber ich finde, das sind zwei verschiedene Rollen. Und ich verstehe immer noch nicht, warum das so ist, warum sie das so gemacht haben. Oder ob das Javier Bardem ist, der die Figur so anlegt. Ich weiß es nicht. Aber ich mochte ihn auch in beiden Filmen, unabhängig voneinander. Genau, ansonsten war es das eigentlich im Großen und Ganzen zum ersten. Da kannst du jetzt nicht recht viel mehr sagen, außer dass der wirklich absolut brillant ist. Der zweite, witzigerweise, hat sehr viel bessere Kritiken bekommen als der erste, was ich so nicht unterschreiben würde.
Ich glaube, das liegt daran, dass beim zweiten Teil einfach mehr passiert, Action ist, und die meisten Kinogänger einfach das erwartet haben, was im ersten Teil nicht gekriegt haben. Im ersten Teil gab es Action nur da, wo die Harkonnen angegriffen haben.
Ja.
Und dann war lange Zeit nichts mehr. Dann gab es noch den, wie gesagt, den M-Kampf hier, wo Paul sich den Fremen stellen musste hier.
Mhm.
Und ansonsten ist halt viel Stillshot, viel nicht. Also.
Du hast aber, wie gesagt, ich habe mir jetzt vor, wann habe ich ihn geguckt? Vor 4 Tagen.
Ja.
Du hast im zweiten auch nicht viel Action. Da ist nicht viel Action. Es ist mehr als im ersten, ja. Es ist
mehr
aber
als
nicht
im ersten.
Viel.
Aber es ist mehr. Und es sind viel mehr Leute unterwegs. Und der Krieg weitet sich halt komplett außerhalb auf der Stadt aus. Mit 3 Würmern, mit allem möglichen Zeug, was dann auf die Stadt hier zu rennt hier. Und da merkt man einfach den Unterschied zwischen dem Erstteil, wo im Grunde genommen Harkonnen hier nachts angegriffen haben, hier infiltriert haben, alle Leute umgenietet haben, im Grunde genommen Paul und Lady Jessica einfach abgehauen sind. Das ist der Unterschied. Ja. Und im Zweier ist als Tag, es ist hell, man sieht Shots von weit oben hier, wo man alle Soldaten der Harkonnen sieht hier und vom Imperator, die da stehen, um die Stadt rum, die ihn verteidigen. Man sieht die Angreifer, die Rebellen, die Fremen hier zulaufen. Das ist einfach, beim ersten Teil hat, glaube ich, dieser Überblicksshot gefehlt, wo du siehst, wie im Grunde genommen angegriffen wird. Du siehst bloß hier, wie die Flieger von den Atreides hier explodiert sind.
Es gibt aber auch, ich weiß definitiv, dass es auch eine Kamerafahrt gibt, wenn die Stadt angegriffen wird im ersten Teil.
Aber das war dunkel.
Ja, klar, es ist Nacht. Aber es gibt da auch einen Overview-Shot.
Ja, aber das bringt dir nicht viel, wenn der Shot hier in der Nacht ist, du nur leicht hier die Flieger siehst hier, die angeleuchtet werden und im Grunde genommen, wie diese explodieren. Das ist zu wenig für die meisten Kinogänger.
Ja.
Das haben sie im Zweier, dadurch, dass es Tag war, besser gemacht. Was heißt hier besser? Mhm. Es kam einfach für die meisten Kinogänger leichter zu verstehen da.
Mhm.
Ich glaube, deswegen ist er besser abgeschnitten.
Pass auf, ganz kurz noch, Oscar-Verleihung. Dune nominiert nur, nicht bekommen, bester Film, beste Kamera und bestes Szenenbild. Hat er nur Nominierung bekommen. Was er bekommen hat, bester Ton und beste visuelle Effekte.
Mhm.
Gehe ich auch wieder mit, weil der Ton wieder überragend war.
Gut, ja.
Und die visuellen Effekte. Ich muss auch hier jetzt wieder vorgreifen. Wirklich diese Szene, wenn Fate Rautar in der Arena kämpft, auf dem Planet der Harkonnen.
Das ist so geil.
Unter dieser schwarzen Sonne. Die sieht so genial aus. Ja. Also ich habe es, also das ist, glaube ich, die visuell beeindruckendste Szene seit 10 Jahren vielleicht oder so. Also die sieht visuell unfassbar genial aus. Vor allem auch, dass sie halt auch wirklich damit spielen, in diesen Rängen auf dieser Arena, wo die jetzt alle sitzen, dass du zum Beispiel, wenn sie im Schatten sind, hast du eine ganz normale Beleuchtung, dann haben sie auch ganz normale Hautfarbe. Sobald die dann quasi
der Sonne
sind, dann wird es halt dieses weiße, lichtlose, also die sieht so, dann hat er auch noch schwarz angemalte Zähne, das sieht einfach alles großartig aus. Und da, Oscar, beste visuelle Effekte, ja, definitiv, absolut verdient. Und dann hast du eben auch wieder so Sachen wie die Würmer, die total genial aussehen, wenn diese Ornikopter da rumfliegen, das sieht einfach alles großartig aus. Auch wieder die Spice-Ernte an sich, die sind ja auch aus dem Computer, aber auch die sehen, das sieht einfach aus, als wird da ein Ding aus Stahl durch die Wüste fahren.
Das stimmt, das sieht das einfach sieht heftig so aus. Das sieht einfach schwer aus. Jede Bewegung von den Beinen, die sie nach vorne bewegen oder was, sieht schwer aus.
Ja, es sieht einfach gut aus. Und auch Dune und alles wieder, dieses komische Kugelraumschiff, mit dem der Imperator dann ankommt, mit dieser extrem super spiegelnden Oberfläche. Auch das sieht in dieser Wüste so geil aus, weil es sich halt so spiegelt und wie die das eingefangen haben. Eigentlich, das sieht einfach alles großartig aus. Ja, wie ich ja schon gesagt habe, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich habe den Film damals im Kino gesehen. Wir sind damals aus dem Kino raus und da war meine Meinung, der Film ist eine halbe Stunde zu lang. Der zieht sich stellenweise, wo ich das Gefühl beim ersten nicht hatte. Des Weiteren war meine Meinung nach im Kino, ich fand, das war eher ein Chani-Film statt ein Paul-Film.
Ja.
Ich mochte Rebecca Ferguson nicht.
Weil sie jetzt halt mehr zur Mutter wurde.
Ja, und also es hat mich relativ viel an diesem Film gestört, und zwar die Richtung, in die er gegangen ist. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, da habe ich damals schon gesagt, ich hatte schon damals das Gefühl, dass ich ihn wahrscheinlich einfach nicht richtig wahrgenommen habe. Und als ich ihn jetzt das zweite Mal geguckt habe, und deswegen hat es auch so lange gedauert, bis ich ihn jetzt nochmal auf Blu-ray geguckt habe, weil ich gesagt habe, weil ich hatte so da bin ich an mir selbst gescheitert. Ich wollte ihn mir nicht noch schlechter machen. Und ich hatte wirklich Angst, dass ich ihn beim zweiten Mal auch nicht so gut finde. Das hat sich aber komplett gewandelt. Beim zweiten Mal fand ich ihn wesentlich besser, weil ich einfach mehr verstanden habe, was er mir erzählen will. Und die Art und Weise, warum er das erzählt, wie er es tut, habe ich besser verstanden als beim ersten Mal, weil ich dann auch verstanden habe, dass die Rolle, die Paul einnimmt, auch diese wütende Rede, die er dann unten vor diesen Fremen hält, weil er den ganzen Film sagt, ja, ich bin kein Messias, ich bin kein Messias, und auf einmal unten dann sie anbrüllt und sagt, keiner ist mir gewachsen, ich bin euer Messias. Das fand ich schwierig, weil ich einfach kein großer Fan von religiösem Fanatismus bin. Ich finde, religiöser Fanatismus eignet sich in Geschichten immer ganz gut als Vehikel, um eben zu zeigen, wie leicht sowas eben zu Schandtaten hinführt. Aber ich bin allgemein kein großer Fan von religiösem Fanatismus. Damit tue ich mich einfach schwer persönlich. Ich habe aber wirklich beim zweiten Mal erst verstanden, dass ja auch Paul bis zum Schluss davon eigentlich nicht begeistert ist und dass er das wirklich nur tut.
Weil er da gemerkt hat, scheiße, wenn er das nicht tut, hat ja. er die Unterstützung der Fremen nicht.
Richtig, richtig. Und er muss aber, und er meint, indem er kann es immer noch abwenden bis zum Schluss. Aus den Büchern wissen wir, dass er das im Endeffekt doch nicht kann und dass er genau zu dem wird, was er eigentlich verabscheut. Ich habe es einfach beim ersten Mal nicht so wahrgenommen und nicht so verstanden. Es hat beim zweiten Mal erst funktioniert. Weiß auch nicht, warum, weil es ist derselbe Film, es ist ja kein Director's Cut oder so, es gibt keine zusätzlichen Szenen, es war derselbe Film. Beim ersten Mal hatte ich ihn anders wahrgenommen. Auch bei der zweiten Sichtung, was ich auch sagen muss, meine Auffassung, dass das mehr ein Chani-Film war als ein Paul-Film, hat sich auch gewandelt, weil es ist definitiv ein Paul Atreides-Film. Ich hatte sie nur im Kino präsenter wahrgenommen, als es dann beim zweiten Mal war. Sie ist gar nicht so präsent. Sie ist natürlich sehr wichtig für ihn und für die Geschichte.
Präsent war es im Grunde genommen nur in dem Moment, wo er hier das Wasser des Lebens genommen hat
ja.
und sie sich gegen Lady Jessica gestellt hat.
Ja, ja.
Das war im Grunde genommen ihr Moment da. Und dann der Moment vom Ende, kurz vor und nach dem Kampf, Endkampf hier, wo sie ihn anschaut.
Ja,
das war's.
Aber dazu erzähle ich gleich nochmal was. Aber ansonsten, wie gesagt, der Film startet direkt nach dem ersten Teil. Und dann geht es eben ein bisschen darum, dass sie wollen, dass Paul der Auserwählte ist und seine Rolle als Messias annimmt, was er nicht will. Und Lady Jessica
drückt den halt immer in die Richtung, ja, das finde ich so lustig.
Und seine Mutter will das ja dann auch und sagt, ja, das ist halt jetzt dann pusht sie das auch ein bisschen und durch ihre Tochter. Der Film macht zeitlich ein bisschen was anders als die Bücher, weil in den Büchern ist seine Schwester schon da, als er gegen den Imperator vorgeht. Und du hast in den Büchern auch, glaube ich, einen 3-Jahres-Zeitsprung vergeht, bevor er den Imperator angreift.
Mhm.
In den Filmen ist sie ja immer noch schwanger am Ende.
Ja, in den Filmen kommt es nicht so vor, wie viel Zeit vergangen ist, obwohl
es vergeht schon ein bisschen Zeit, aber nicht so viel wie in den Büchern.
Ja, wenn man überlegt hier, oder man merkt es eigentlich hauptsächlich an der Lady Jessica, wie sie mehr Tattoos kriegt und mehr dann als die Mutter der Fremen hier
Ja, und auch an Pauls Fähigkeiten in der Wüste.
Genau. Mhm.
Es vergehen keine 3 Jahre. Und wie gesagt, seine Schwester ist eigentlich in den Büchern schon da, wenn er gegen den Imperator vorgeht und so. Das ist halt jetzt alles nicht so. Seine Schwester kommt vor in der Vision von ihm.
Ja.
Gespielt von Anya Taylor-Joy.
Ja.
Was mich auch komplett überrascht hat im Film. So, okay, es ist ja auch noch dabei. Weil wir haben ja jetzt zusätzlich zum Cast vom ersten Teil, haben wir jetzt Zuwachs im zweiten Teil. Wir haben Austin Butler als Faye Drauta.
Sehr gut.
Wir haben Florence Pugh als die Prinzessin, die einfach, meine Frau hat, als wir es diese Woche geguckt haben, auf den Punkt gebracht. Sie ist einfach die kindliche Kaiserin. So. Sie sieht einfach aus wie die kindliche Kaiserin und sie hat recht. Christopher Walken als der Imperator ist dabei. Du hast Lea Seydoux als weitere von dem, den haben wir jetzt bei der Frame vom ersten Teil gar nicht erwähnt, die wie heißen sie, die Hexen oder die Seherinnen.
Die Bene Gesserit.
Bene Gesserit, genau. Da ist hier dabei. Das hast du so als die großen neuen Cast-Zugänge. Jason Momoa ist nicht mehr dabei, weil er am Ende vom ersten stirbt. Dafür taucht Josh Brolin als Gurney wieder auf.
Ja, der kommt wieder.
Den ich auch wieder total cool fand. Ich habe auch nach der zweiten Sichtung, ich mag Rebecca Fergusons Rolle nicht, Jessica. Mhm. Ich bin ein großer Rebecca Ferguson-Fan, so viel vorweg. Ich sehe die sehr gern. Ich mag den Mission Impossible-Film. Ich mochte sie jetzt auch kürzlich in Silo wieder. Ich mag die gern. Sie spielt Jessica gut. Sie spielt halt das, was die Rolle vorgibt. Das macht sie sehr gut, wie immer. Aber ich finde Lady Jessica im zweiten Teil einfach fürchterlich.
Ja, das
Ich mochte auch, die im ersten Teil als Figur wirklich gern.
Liegt aber daran, dass sie im zweiten Teil hier im Grunde genommen von ihrer visionierenden Tochter hier gedrängt wird, immer mehr, ja, immer fanatischer zu werden.
Eben drin. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe einfach persönlich ein Problem mit religiösem Fanatismus. Ja. Ich möchte niemandem irgendwie seine Religion in Abrede stellen. Jeder kann glauben, was er möchte. Aber sobald es in Fanatismus abdriftet, da kriege ich dann ein Problem damit. Und sie reitet halt diese religiöse Fanatismuswelle bis zum Schluss. Und das mochte ich nicht. Also
die Sache ist ja, die weiß ja, was sie tut, weil sie Bene Gesserit drin ist.
Ja, ja.
Und im Grunde genommen schon immer gelernt hat, wie wie man eine Population dazu bringt, das zu tun, was man will.
Ja.
Und das geht am besten, indem man einfach die nächst bessere Religion übernimmt.
Genau, das ist auch wieder das, was ich vorhin sagte. Sowas eignet sich eben gut, um sowas zu zeigen. Das ist im Film auch gut dargestellt. Ja. Wie sie es zuerst an den Schwachen versucht und an den Kindern und so. Und das immer, und auf einmal sind halt die anderen, die vorher noch gegen sie waren, auch auf ihrer Seite.
Ja.
Das wird sehr gut dargestellt. Deswegen habe ich trotzdem ein Problem mit ihrer Figur. Ich mag sie nicht mehr. Davor im ersten Teil war sie halt einfach die liebevolle Mutter, die schaut, was das Beste für ihren Sohn ist und so. Und im zweiten Teil wird sie halt die ihren Sohn auch in eine Richtung drängt, die er eigentlich nicht will.
Ja.
Auch, dass sie ihn dazu zwingt, dieses Zeug zu trinken.
Mhm.
Und er fast stirbt. Und was Gianni zu ihr sagt, das ist so gerechtfertigt, dass Gianni dann auch geht und sie sagt, du musst bleiben, du musst deine Rolle spielen und so. Wieso? Du hast deinen Kampf doch schon gewonnen und dann einfach geht. Großartig. Aber Rebecca Fergusons Rolle, also Lady Jessica, nee, es geht für mich im zweiten Teil überhaupt nicht klar. Aber das scheitert einfach an meinen persönlichen Einstellungen. Das mochte ich nicht. Stilgar, haben wir ja schon gesagt, auch der spielt diese religiöse Fanatismusrolle.
Er weiß ja, dass im Grunde
bei ihm ist es so, er drängt ja niemanden. Er ist einfach so tiefgläubig. Er will einfach glauben, dass jetzt zu seinen Lebzeiten diese Prophezeiung wahr wird. Und der ist da so dahinter. Das kann ich akzeptieren, aber das ist eben dieser krasse Gegensatz zu Lady Jessica, die halt dann eben drängt und Leute manipuliert. Und er ist einfach nur so, er ist halt so felsenfest davon überzeugt, dass es so ist.
Er nimmt halt jede Möglichkeit her, die das bestätigt, er glaubt.
Das ist ein Zeichen. Aber bei ihm ist es halt einfach so dieser Glaube, der ihn antreibt. Bei ihm ist es kein Fanatismus. Er will das wirklich glauben. Und auch wenn es manchmal vielleicht nicht ganz so ist, dann redet er sich einfach ein, dass es so ist.
Das ist so lustig.
Aber, mit ihm habe ich weniger Probleme als mit Lady Jessica, weil sie halt einfach manipuliert und ganz bewusst Sachen sagt und in eine bestimmte Richtung sagt.
Das macht er aber auch. Er manipuliert im Grunde genommen. Es gibt ja die aus dem Norden und die aus dem Süden. Und die einen sind ja nicht so krass hinter der Prophezeiung. Und er versucht, die anderen ja übelst zu überreden. Und nimmt jede Möglichkeit her, die Paul ihm schafft hier, um zu sagen, er ist der Messias.
Ja, aber ich finde, er manipuliert einfach nicht. Er ist einfach davon überzeugt, aber er manipuliert nicht. Und für mich ist es eine sehr dünne Grenze.
Ja.
Aber Lady Jessica steht für mich weit über dieser Grenze. Und er ist noch so. Er manipuliert niemanden. Er ist einfach davon überzeugt. Und er will dich davon überzeugen, dass das so ist. Aber er manipuliert dich dabei nicht.
Hm. Schwer zu sagen. Für mich ist ab dem Zeitpunkt schon alles, wo mich jemand irgendwie für eine Religion überzeugen will, schon der Erzfeind. Deswegen, ich bin da in der Hinsicht, glaube ich, noch stehe ich ein Stück weiter als du hier gegen Religion. Deswegen.
Also was ich glaube, also wenn die beiden Personen, sagen wir, die beiden Personen würden wirklich existieren, also die beiden Rollen,
dann würde ich nur Lady Jessica erschießen.
Aber wenn du Lady Jessica, die lässt dich nicht in Ruhe.
Ja.
Und die manipuliert dann deine Freunde und deine Familie. Wenn Stilgar vor mir stehen würde und ich würde ihm sagen, glaube ich nicht, dann würde er sagen, dann wirst du halt in der ewigen Verdammnis. Und dann würde er wahrscheinlich einfach mit seinen Kumpels irgendwo anders hingehen. Drum, ich sage, der ist da nicht so, dass er immer wieder nach reinbohrt und reinbuttert. Und Lady Jessica fand ich schwierig in dem Film. Er ist bei mir noch ein bisschen unter der Grenze zum Fanatismus. Darum habe ich mit ihm weniger ein Problem gehabt.
Das ist schwer. Die ganze Story basiert auf religiösen Fanatismus.
Ja, ja. Aber das ist ja eben das, was du erstmal verstehen musst, dass dass Dune dir eben zeigen will, wie schwierig religiöser Fanatismus ist und was es eben auslösen kann mit Leuten und mit ganzen Völkern teilweise. Und das wollen sie jetzt eben zeigen. Und ich hoffe, dass sie das auch in Dune Messiah dann auch schonungslos zeigen. Weil genau das ist ja die Ursprungsbasis, die Bücher. Und ich glaube, dass ich das beim ersten Mal einfach nicht so wahrgenommen habe. Und beim zweiten Mal habe ich die Botschaft verstanden, was er mir eigentlich zeigen will. Genau, Florence Pugh mag ich eigentlich auch, ist in dem Film aber. Ja, sie war halt da.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich fand Florence Pugh einfach nichts aussagen. Das hätte jede andere
eine verschenkte Rolle.
Hätte jede andere Person sein können.
Richtig.
Das war völlig egal, ob es jetzt die
genauso
war
oder andere. Warum du unbedingt Lea Seydoux haben musst als die neue Bene Gesserit. Auch die war verschenkt. Die kann mehr. Also sie und Florence Pugh, die können mehr, als sie in dem Film gezeigt haben.
Das war die sich von Faith
Schwängern hat lassen. Richtig, genau die. Die kann eigentlich auch mehr. Ist wirklich hinter dem, was sie kann, zurückgeblieben. Stellan Skarsgård war wieder ein großartiger Vladimir Harkonnen.
Christopher Walken als der Imperator. Oh mein Gott. Der Christopher Walken spielt Christopher Walken. Scheißegal, in welchem Film.
Ja, ja. Das ist so. Aber auch ihn fand ich auch relativ blass.
Ja.
Der hat zwar dann am Ende, sollte er beeindruckend auf den Putz hauen, habe ich ihm in dem Fall nicht abgenommen, aber auch einfach nur, weil er nicht genug Zeit davor bekommen hat, um zu zeigen, warum markiert er jetzt da eigentlich einen auf dicke Hose, weil es wurde mir nicht glaubhaft versichert, dass er das kann.
Und es hätte auch nichts gebracht, weil im Grunde genommen nach dem Kampf war, war Paul einfach über ihm und hat ihn auch zugedrängt.
Hier, ja, ja, schon, aber das meine ich ja, er kommt aber rein und markiert, sagt hier noch, hey, ich bin der Imperator,
ja.
Aber der Film hat mir vorher einfach nicht glaubhaft gezeigt, warum
er das.
Warum? Und ja, das fand ich ein bisschen schade, war leider auch verschenkt. Was wir im ersten Teil auch ein bisschen unterschlagen haben, war Dave Bautista.
Ja.
Als Rabban.
Da muss ich sagen, hier, wie Rabban dann im Grunde genommen dann hier von Gurney dann fertig gemacht wurde, war schon nice.
Ja, aber darum habe ich, glaube ich, im ersten Teil auch nicht viel drüber gesprochen. Der war, ja, weiß nicht, der macht immer, der gibt auch nur an und kann im Grunde aber nichts.
Ja, genau, er kann nichts. Und das hat man dann gemerkt, wo dann im Grunde genommen Faith Rauter da war und ihn einfach zur Schnecke gemacht hat.
Und wie er dann aber auch im zweiten, es gibt, glaube ich, zwei komplette Sequenzen, wo er irgendwo angreift, merkt, ja. Oh, da gibt es ein bisschen Konter, ich hau lieber ab.
Genau.
Und das fand ich wiederum sehr lustig, vor allem, weil es halt Dave Bautista ist und ist eine bewusste Entscheidung, ihn in diese Rolle zu stecken,
ja.
Und ihn dann einfach auch wirklich von Gurney in einem einzigen Schlag töten zu lassen, fand ich schon sehr amüsant, dass es ausgerechnet Dave Bautista ist. Ja, genau, der hat einen Bruder, Faith Rauter, gespielt von Austin Butler, der überragend in dieser Rolle war. Leck
ohne
mich am
Scheiße.
Arsch. Oh, was für ein böser Sadist.
Butler hat echt Range, muss man sagen, wenn man jetzt überlegt, was er da vorher gespielt hat hier.
Also ja, Shannara Chronicles, Elvis und dann Dune.
Elvis war einfach so ein anderer Charakter und
ja, ja.
Dune geht halt übelst ab.
Aber auch wirklich, ich bin auch den ganzen Film über nicht über sein Design hinweggekommen.
Das ist so cool.
Diese fehlenden Augenbrauen und sein Blick dazu. Oh, also wirklich, der hat mich von vorn bis hinten überzeugt. Den fand ich auch, ich habe ihm auch dieses, dass er jetzt diese fanatische Kämpfer war, der einfach nur einen starken Gegner haben will, das habe ich ihm so abgenommen. Ja, also den fand ich wirklich großartig. Auch allein, wie er in dieser Kampfsequenz eingeführt wurde, da unter dieser schwarzen Sonne, einfach absolut großartig. Also Austin Butler fand ich sehr, sehr gut.
Timothy Chalamet im zweiten Teil hat mich mehr überzeugt als im ersten. Liegt aber vielleicht auch daran, dass die Rolle des Paul Atreides einfach mehr dann in die Richtung ging, dass er dann überlegen muss, was mache ich jetzt mit meinem Leben?
Ja.
Und werde ich jetzt der Messias oder nicht?
Das ist auch was ich war, als ich ihn im Kino gesehen habe, von ihm überhaupt nicht überzeugt, weil ich gesagt habe, ey, irgendwie, ich weiß nicht, er hat mich nicht gekriegt, ich komme mit ihm nicht klar. Aber auch da jetzt, zweite Sichtung, muss ich sagen, doch, der hat definitiv alles gegeben, was er hatte. Beim zweiten Mal war ich wesentlich angetaner von ihm, auch weil er diese Überzeugung, dass Religion und Messias, dass er der Messias sein soll, dass es einfach nichts bringt und sich aber dann dieser Rolle fügen muss, weil es gar nicht anders geht und dass der einzige Möglichkeit ist, aber er das gar nicht will, doch hat mich beim zweiten Gucken, hat er mich gekriegt, hat er mich überzeugt. Beim ersten Mal waren mir einfach gewisse Sachen nicht klar. Warum trinkt er jetzt dieses blaue Wasser? Warum hält er jetzt da unten diese wütende Rede?
Aber du kannst nichts sagen, die Rede war gut. Die Rede war.
Ja, ja, aber beim ersten Mal gucken war mir nicht ganz klar, woher jetzt dieser plötzliche Sinneswandel kommt. Aber der kam gar nicht so plötzlich. Das ist mir aber erst beim zweiten Mal. Ich habe schon gesagt, ich habe ihn beim ersten Mal anders wahrgenommen als jetzt beim zweiten Mal. Der kam nicht so plötzlich. Er hat schon immer damit gehadert und hat schon sich langsam damit angefreundet, dass er es tun muss, obwohl er es gar nicht will. Und das war halt einfach der Punkt, wo er gesagt hat: Okay, jetzt passiert's. So, und jetzt kommen wir zu unserem größten Streitpunkt wahrscheinlich, Zendaya.
Ja.
Ist für mich in diesem Film überragend.
War für mich sowas von nutzlos.
Nein, ich mag ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich finde, Zendaya hat eine unfassbare emotionale Range, was ihr Schauspiel angeht. Hat sie, weil die schafft es bei mir, mit sehr wenig, sehr viel Gefühle rüberzubringen. Die muss nicht viel machen, aber die hat einfach, die hat ein geborenes Schauspielgesicht.
Echt?
Total. Ich finde, dass vor allem am Schluss, wenn dieser Kampf dann stattfindet, also zuerst, es gibt ja diesen Streitmoment vorher, wo sie sich streiten, weil ja Paul sich dann der Rolle als Messias fügen will und sie will das nicht. Und dann streiten sie sich ja. Und sie ist ja dann auch die Einzige, die Lady Jessica die Stirn bietet und dann rausgeht und dann aber trotzdem bei diesem Kampf am Ende teilnimmt, weil sie auch ihre Freiheit haben will. Und sie macht erstmal mit. Dann gibt es ja diese Szene im Thronsaal, wo sie ja dann nur dasteht. Und was mir beim ersten Mal schon aufgefallen ist, auch beim zweiten Mal, die letzten 20 Minuten sagt sie ja gar nichts.
Nee, sie sagt kein Wort.
Dann gibt es ja eben diese Szene, wo er zu ihr sagt, mein Herz gehört dir, solange wie ich atme, oder ich liebe dich, solange wie ich atme, irgendwas in die Richtung. Und
bevor er in den Kampf geht, gell?
Bevor er in den Kampf geht und dann auch noch er nimmt die Tochter des Imperators zur Frau. Und wirklich, in diesen letzten 15, 20 Minuten, wo sie kein Wort sagt, bringt die wirklich in kürzester Zeit so viel Wut, Schmerz und Trauer auf dieser Leinwand rüber. Großartig. Wirklich, also die bringt bei mir so viel unterschiedliche Gefühle rüber, obwohl sie nur dasteht am Rand und zuguckt. Aber da ist alles dabei. Da ist Wut dabei, da ist Trauer dabei, da ist Schmerz dabei. Und das hat die mir alles rübergebracht.
Komplett. Oder du bildest es einfach nur ein, weil ich sah nur ein Gesicht.
Nein, da war so viel, wirklich, schau es dir nochmal an und achte nur auf ihr Gesicht. Da sind so viele Nuancen drin, wirklich dieser Moment, wo er sagt, er nimmt die Tochter des Imperators zur Frau und kurz vorher sagt er ihr noch, dass er sie liebt, bis er atmet. Dieser Schock und dieser Schmerz, der in dieser Sekunde über ihr Gesicht drüber geht. Es war eine ganz bewusste Entscheidung, die Kamera in dem Moment zu ihr zu drehen. Wirklich, also das hat für mich, das ist Talent, das ist einfach nur Talent und nichts anderes.
Nee, also ich weiß nicht. Ich komme mit ihr nicht klar, ich weiß nicht warum. Liegt vielleicht daran, dass sie nichts Weltbewegendes neben Paul hier macht, bis auf da zu stehen, zu schauen. Bisschen mitkämpfen, das war's. Aber was macht sie im Grunde genommen?
Sie erdet ihn. Also sie ist diejenige, warum er so lange zögert, die Rolle anzunehmen, weil er hätte schon viel früher sie unter sich vereinigen können und darüber marschieren können. Aber sie ist diejenige, die ihn halt runterzieht auf den Boden und versucht, ihn da noch ruhig zu halten. Und sie ist die Einzige, die Lady Jessica die Stirn bietet. Die dumme Nudel.
Okay, das eine mag sein, aber trotzdem, ich weiß
und
nicht.
Und wirklich, weil welche Szene ich ja auch liebe, wo auch meine Frau beim Gucken laut aufgelacht hat, wo er ja fast stirbt, als er dieses Zeug trinkt. Ja. Und sie ihn ja dann wieder ins Leben zurückholt
und ihre
Träne. Und er dann aufwacht und sie, geht's dir gut, geht's dir gut? Also ja, dank dir. Und sie ihm einfach eine knallt und geht. Ja, okay, ist eine gerechtfertigte Reaktion. Fand ich sehr, sehr gut. Aber dieser Schluss, wirklich diese Schlussszene im Thronsaal, wirklich, was sie nur durch ihr, durch verschiedene Gesichtsausdrücke, ohne einen Ton zu sagen, einfach an Range und Gefühlen rüberbringt, finde ich großartig. Und drum ist Zendaya für mich, also nicht nur wegen Dune, ich finde Zendaya allgemein, ich sehe die wirklich sehr gern. Und deswegen hat die, also Dune Part 2, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich nach dem Kino überzeugt war, dass es eigentlich eher ein Chani-Film war, weil ich sie halt am Ende so präsent vor Augen noch hatte. Und sie ist ja auch das Letzte, was du vom Abspann siehst.
Ja.
Wie sie in der Wüste steht. Und auch da in diesem Moment, du siehst diese, wirklich diese Zerrissenheit, sie ist gerade unfassbar wütend und du siehst ja, die Raumschiffe fliegen ja dann weg, weil er dann dem Imperator den Krieg erklärt und sie kann ihn ja dabei nicht unterstützen, das ist halt, sie kann nicht und deswegen geht sie raus in die Wüste und dann sieht sie diese Raumschiffe wegfliegen und wartet auf den, ruft ja so einen Wurm, damit sie auf dem Wurm reiten kann und das Letzte, was du siehst, ist ja ihr Gesicht und was da wirklich diese Mischung aus Schmerz und Wut, die sie da rüberbringt, ohne dass es ausgesprochen wird. Aber das hat bei mir einfach funktioniert. Nur durch ihr Gesicht. Bei mir, also mich hat sie gekickt dadurch.
Nee, mich nicht. Das ist tatsächlich für mich, die beiden Filme, sind eher die einzige Schwachstelle. Ich komme mit der nicht klar. Liegt vielleicht an der Schauspielerin, weil dass sie damals schon bei Spider-Man mir schon nicht gefallen hat.
Doch, die Art war eine tolle MJ.
Die Art und Weise, wie die MJ spielt, hat mir nicht gefallen. Aber das ist wieder eine andere Sache. Ich komme mit der einfach nicht klar.
Aber ich glaube, das ist glaube ich, einfach diese bestimmte Art von Mensch, weil sie ist wirklich als MJ, sie ist ein bisschen wie Chloe aus Life is Strange, die du ja auch nicht magst.
Es kann sein, es kann einfach sein, dass ich bestimmte Leute einfach nicht mag. Oder Typen von Menschen einfach nicht klarkomme. Ja, anstrengend und obnoxious. Nennt man das? Ich komme damit nicht klar. Also ja, ich mag lieber
die Frauenrollen, die sich nichts gefallen lassen, als die dann sich nur so.
Es gibt andere Art und Weise, wie man eine starke Frau spielen kann. Es gibt Jessica ist eine starke Frau, wie sie gespielt wird. Das ist eine Art, wo ich wesentlich besser klarkomme als die andere Art und Weise. Ich weiß nicht warum. Ich habe kein Problem grundsätzlich damit, dass sie eine starke Persönlichkeit spielen. Starke Frau. Aber es gibt Nuancen darunter, wo ich einfach, das ist bei männlichen Schauspielern genauso, wo bestimmte Art und Weise, wie etwa in jemand dargestellt wird, die mich einfach sofort anekeln, anpissen, abstoßen, sonst irgendwas.
Ja, das ist bei mir mit religiösem Fanatismus. Drum mag ich Lady Jessica auch nicht im Zweiten. Aber sie hat mich total umgehauen in Dune Part 2. Also ich finde, die spielt wirklich auf einem Niveau. Spätestens Dune Part 2, also sie ist ja eh schon wirklich gut angekommen in Hollywood, aber spätestens Dune Part 2 hätte ich gesagt, wenn sie nicht eh schon bekannt wäre, der hätte sie nach oben katapultiert. Weil sie wirklich am Ende, wirklich diese letzten Momente, Wahnsinn. Auch jetzt beim zweiten Mal fand ich sie wieder überragend. Wirklich habe ich auch verstanden, dass sie nur die starke Rolle neben Paul ist, dass er wirklich die Geschichte von Paul zum Messias erzählt. Beim ersten Mal gucken war ich eben der Meinung, es war hauptsächlich ein Film über sie. Beim zweiten Mal weiß ich, nee, ist nicht so, aber sie ist unfassbar präsent und auch sehr wichtig für ihn als Entwicklung. Er sagt der Schluss, ey, Wahnsinn. Am Schluss hat sie mich absolut, absolut abgeholt und überzeugt. Und das ohne was zu sagen. Fand ich großartig.
Naja, das ist, glaube ich, jedem seiner Eigenempfindung zu bestimmten Persönlichkeiten. Aber das ist das, wo ich dann im Grunde genommen einfach drüber schaue. Ich achte dann gar nicht mehr auf die Person, wenn mir die Schauspieler schon nicht gefallen hier. Die Persönlichkeiten sind dann einfach bloß da, sind vorhanden. Und sie sind in der nächsten Szene schon weg und da denke ich schon gar nicht mehr drüber.
Das ist also nur, weil sie dir optisch nicht gefällt.
Nee, darum geht's nicht. Es geht nicht um die Optik, es geht um die Art und Weise, wie sie geschauspielert wird.
Ja, ja, ich weiß absolut, was du meinst. Es gibt auch Schauspieler, wo ich sage, hey, mit denen kann ich einfach nichts anfangen. Wie zum Beispiel, was mir jetzt gerade spontan einfällt, Daniel Craig. Außer wenn er sich nicht ernst nimmt. Aber Daniel Craig in ernsten Rollen mag ich nicht. Ich ertrage ihn nicht, ich weiß es nicht. Ich sehe, also hier seine James-Bond-Filme, ich kann die nicht angucken, weil ich ihn nicht packe. Das ist drum verstehe ich deinen Punkt schon. Der hat einfach eine gewisse Art zu Schauspieler, die ich mag. Wenn er sich allerdings nicht ernst nimmt, wie zum Beispiel
wie heißt der Heist-Film hier?
Und Adam Driver.
Dieser Heist-Film war das. Ja, das war der. Der war
Logan
so gut.
Logan Lucky.
Der war so gut.
Und auch da, in diesem Film liebe ich Daniel Craig, ja, weil er so geil überdreht spielt. Aber sobald er sich ernst nimmt, finde ich, hat der eine Art zu Schauspielern, die mir einfach nicht gefällt. Ja, oder Cowboys vs. Aliens. Super geiler Film. Ja, das super, super geiler Film. Aber auch das ist auch eine Rolle, die kannst du nicht ernst nehmen. Da mag ich ihn auch.
So ein dummer Film.
Ja, natürlich, aber unterhaltsam.
Das stimmt, den glaube ich habe ich auch hier rumliegen.
Oder weißt du, was fällt mir denn, wer fällt mir denn sonst ein, wo ich sage, mit dem komme ich nicht klar? Ja, weiß nicht, aber ich weiß schon, was du meinst. Es gibt einfach, das ist halt einfach so, es gibt einfach bestimmte Schauspieler, mit denen kommt man einfach nicht zurecht.
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, hier Florence Pugh ist auch so eine, die grenzwertig ist.
Nö, die mag ich schon gerne, aber in dem Film war sie verschenkt.
Das liegt vielleicht auch an der Rolle, die sie bis jetzt ja gespielt hat. Wo sie öfters gespielt hat, das ist ja die Black Widow-Schwester.
Ja.
Ich weiß nicht.
Doch, da mag ich sie schon. Ich habe jetzt auch richtig Bock auf Thunderbolts.
Ah,
der könnte weiß wieder, nicht. Der könnte jetzt nach der langen Durststrecke endlich mal wieder einen Aufschwung geben. Ich finde ein bisschen schade die Wahl des Bösewichts, aber ich glaube, das heben wir uns mal für eine Marvel-Folge auf, bevor ich da jetzt zu sehr ins Detail gehe. Aber da kommt auch wieder meine Comic-Leidenschaft zum Tragen. Ich finde die Wahl des Bösewichts im Thunderbolt-Film schwierig, aus bestimmten Gründen, aber hat es nichts mit Dune zu tun.
Genau.
Wie gesagt, ich hatte es nur kurz überlegt, ob mir jetzt gerade spontan noch ein Schauspiel einfällt. Also, wie gesagt, ich weiß, was du meinst, aber es gibt auch Schauspieler, die ich einfach nicht ausstehen kann.
Ja, haben wir sonst noch irgendwas zu sagen über Dune?
Ja, eine Sache fällt mir noch ein, die müssen wir unbedingt erwähnen. Und zwar, das ist das großartige Dune-Brettspiel, das seit ein paar Jahren existiert. Das nennt sich Dune Imperium. Und das ist ein unfassbar gutes Brettspiel. Das ist richtig geil. Das ist eine geile Umsetzung von Dune als Brettspiel. Zwei bis vier Spieler ist es ausgelegt. Jeder spielt eine Fraktion, beziehungsweise hat einen Helden. Und dann ist es quasi Also wenn man es jetzt unbedingt in ein Korsett zwingen will, ist es Worker Placement. Man hat zwei Agenten, die kann man ausschicken, um Aktionen zu machen. Man kann auf Planeten gehen, da Ressourcen sammeln. Man kann sich bei den verschiedenen Häusern einschleimen, Imperium, Fremen, Bene Gesserit. Und eins ist es noch, weiß ich nicht mehr, Harkonnen, glaube ich. Ich glaube, Harkonnen ist es, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dadurch kann man quasi Punkte, Ressourcen und Geld sammeln. Und das Ziel des Spiels ist es einfach am Ende am meisten Siegpunkte zu haben. So ganz stumpf runtergebrochen. Was das Spiel so interessant macht, ist, man hat, ich weiß, du bist jetzt als Terraforming Mars,
hey,
als Terraforming Mars Ultra, wirst du jetzt wahrscheinlich müde lächeln, aber es gibt.
Auto mich hier nicht so einfach.
es gibt einen relativ hohen Kartenstapel mit Nachziehkarten, wo halt jeder quasi in jeder Runde neue Karten nachzieht. Das ist schon, also ich sag mal so, für so ein durchschnittliches Brettspiel ist es schon ein ordentlicher Batzen an Karten. Ich weiß, Terraforming Mars ist eine ganz andere Hausnummer.
Ja, Terraforming Mars ist aber ein komplett anderes Spiel, also ja, ja. Ein ganz anderes Spielprinzip.
Aber ich sag jetzt mal so, für den Otto-Normal-Brettspieler, der könnte vielleicht erschlagen sein von der Höhe dieses Kartenstapels, aber dadurch ergeben sich halt auch immer schöne neue Möglichkeiten, weil man in jeder Runde, man weiß nicht, was man auf der Hand hat für Karten. Man hat natürlich so bestimmte Startkarten, die man immer hat. Aber die Karten, die man nachzieht, da kann alles Mögliche dabei sein. Man muss bei den Karten, die Karten haben immer zwei Effekte. Man kann sie entweder spielen, um einen Effekt aufzulösen, der auf der Karte steht, beziehungsweise auch die Karten geben eben mit diesem Effekt auch vor, auf welchen Planeten man sich begeben kann und was man in diesem Zug machen kann. Also man kann sich nur zu Planeten oder zu Fraktionen stellen, dessen Symbol man auch auf einer Karte hat. Man kann sich diese Karten aber auch aufsparen und kann die dann später verdeckt, weil am Ende jeder Runde gibt es eine Kampfrunde mit den anderen, und dann kann man die verdeckt mit reinlegen und sie haben dann noch einen zusätzlichen Bonuseffekt für den Kampf. Man muss dann immer abwägen, will ich jetzt den guten Effekt haben, um, keine Ahnung, schön viel Spice in der Runde abzugreifen oder Ruhm oder Geld, oder man lässt diesen guten Effekt eben weg und hat dafür einen guten Bonuseffekt beim Kampf. Dadurch ergeben sich halt einfach unterschiedliche Züge. Das Spielbrett sieht nett aus, das Artwork ist total genial, das Spielmaterial ist gut, das sind so Holzwürfel quasi. Es gibt auch so eine Deluxe-Box, wo dann einfach die Sachen ein bisschen upgegradet sind. Da hat man einfach nicht diese Holzwürfel, sondern hat halt quasi einfach ein bisschen Plastikminiaturen und solche Geschichten. Aber ansonsten für jeden, der was mit Brettspielen anfangen kann und sagt, Dune Universum interessiert mich, dieses Brettspiel ist richtig gut. Das ist auch, es hat auch einen Grund, es ist ein Vierspielerspiel und bei uns im Spieleverein, das landet so oft auf dem Tisch, weil es einfach sau beliebt ist. Man kommt total gut rein, es ist sehr einfach zu verstehen. Es ist relativ simpel, wenn du anfängst mit dem Spiel, ist eigentlich relativ, am Anfang entscheidest du, in welche Richtung gehst du. Willst du jetzt der sein, der irgendwie möglichst viel Spice hat, um damit Sachen zu machen? Willst du jetzt der sein, der versucht, möglichst viel Geld ranzuschaffen oder der eher auf Armee setzt? Komplett unterschiedliche Spielstile und du kannst dich am Anfang quasi für einen Kurs festlegen und den fährst du dann. Und da gibt es dann eigentlich nur Konfliktpotenzial, wenn ein Mitspieler quasi dasselbe machen will und ihr euch um die Ressourcen streitet. Aber ansonsten ist das ein total geniales Spiel, schön durchdacht. Man hat nicht das Gefühl, dass eine Fraktion overpowered ist, was ich immer ganz schlimm finde. Wenn man ein Brettspiel spielt und dann stellt man fest, eine Fraktion hat dermaßen starke Fähigkeiten oder Boni oder was auch immer, die einfach alle anderen in den Schatten stellt, das ist da nicht so. Ja, wollte ich nur am Schluss nochmal anbringen. Ansonsten gibt es im Dune-Bereich nicht so viel, was dieses Thema angibt. Es gibt, glaube ich, noch ein, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe es mal gesehen, ich glaube, es gibt noch so ein Kartenspiel.
Man kann natürlich auch davon reden, dass es früher ein uraltes Command & Conquer-Klon gab, mehr oder weniger, aus dem Dune.
Ja, das ist das alte PC-Spiel, ja.
Yep.
War nicht sogar der Titel einfach Dune 2 und das sollte quasi einfach nur den Film fortsetzen oder irgendwie so?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich damals dieses Spiel gespielt habe.
Ich nicht.
Ich schon.
Nee, da war ich noch zu jung zu jung und zu dumm, um den Reiz an Strategiespielen zu verstehen. Das kam bei mir erst später.
Na, das war einfach Command & Conquer-Style hier auf einem Wüstenplaneten mit Würmern.
Ja, aber man konnte halt nicht shooten.
Ja.
Das war, wie gesagt, der Reiz an Strategiespielen hat sich mir erst sehr spät erschlossen. Dafür habe ich dann, ich glaube mittlerweile in meinem Leben, ich weiß es nicht, 2000 Stunden Warcraft 3, glaube ich. Und zwar offline. Ich rede hier nicht von online, offline.
Warcraft 3, ja.
Ja, Warcraft 3.
Standard.
Damit kam ich dann ziemlich gut rein. Aber ansonsten, kommt jetzt noch hier Das MMO kommt jetzt bald. Mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber die haben letztes Jahr irgendwann oder vorletztes Jahr haben sie ein Dune-MMO angekündigt.
Dune Awakening war die Serie, gell?
Prophecy war die Serie.
Prophecy, war es dann Awakening?
Kann sein. Ja, ich weiß noch, wie das angekündigt wurde. Da lief der Trailer und ich bin komplett ausgerastet. Ich mir dachte, ja, geil, ein Spiel im Dune-Universum. Ich hab mega Bock. Einfach so ein richtig geiles Singleplayer-Action-Adventure, was weiß ich. Und dann sieht der Trailer, du siehst diesen Wurm auftauchen und Sand und so denkst du, ja, geil.
Dune Awakening heißt das Spiel.
Ja, und dann denkst du, geil, Atmosphäre, super. Und dann wird am Ende eingeblendet, MMORPG. Und ich war direkt komplett raus.
10. Juni kommt er raus.
Ja, aber das, nee, ich weiß nicht, ich bin einfach kein Typ für MMOs.
Nee.
Ich finde die langweilig. Also ich verstehe durchaus, dass Leute sagen, ey, die haben nur dieses eine Spiel, das spielen sie. Da macht es ihnen Spaß, sich da halt rein zu vertiefen und zu skillen und leveln und was weiß ich. Aber ich sehe den Reiz nicht. Ich bin mehr der Typ für, ich spiele lieber viele unterschiedliche Spiele. Da habe ich auch nicht die Geduld für. Nee, aber soll nur erwähnt werden, kommt es bald raus.
Genau.
Wenn man MMO-Fan ist und Sand mag, Dune Awakening. Ich glaube, das war's. Das langt jetzt auch.
Na dann,
wir freuen uns auf Dune Messiah.
Ja, so, ja.
Eins weiß ich wieder am Anfang, mein Gott, warum wir Dune Prophecy, die Serie heißt Dune Prophecy. Mhm. Drum hatte ich diesen Gehirnwurm am Anfang. Egal. Nach einer Stunde doch noch die Kurve gekriegt.
Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen, hier ein bisschen uns zuzuhören, wie wir uns über Dune unterhalten haben. Und wir hören euch dann, oder ihr hört uns dann beim nächsten Mal.
Ja. Und schaut Zendaya-Filme. Bis dann.
Ciao. Ciao.